Also zunächst ein paar Ansagen vorweg. Es gibt einen Diskussionstermin zum Thema dieses Vortrags von heute Abend. Also alle Leute, die da noch Fragen haben oder weiteren Diskussionsbedarf, können garantiert nicht alle Fragen heute Abend klären, die es in dem Zusammenhang zu klären gäbe. Die sind herzlich eingeladen, da hinzukommen. Das ist nächste Woche am Mittwoch, der 2.11. um 19.30 Uhr ebenfalls hier im Mehringhof. Das Zweite ist, es gibt ab 1.11., also an dem Dienstag davor, gibt es einen neuen Termin zur Lektüre des ersten Bandes Kapital von Karl Marx, keineswegs ein überholter Theoretiker, sondern einer, der für seine damalige Zeit eigentlich schon alles Notwendige zu den Verhältnissen gesagt hat, wie wir sie heute noch leider erleben müssen, hat er sich wahrscheinlich nicht so gedacht. Am 18.11. und am 2.12. sind zwei Termine vom Roten Freitag, dem regelmäßigen Diskussionstermin. Am 18.11. soll es um die Nahostpolitik der Türkei gehen und am 2.12. um das Thema Nationalismus. Und ansonsten gibt es noch im Angebot einen Diskussionstermin zum zweiten Band des Kapital und zum Thema Arbeit und Reichtum. Das ist ein Artikel, der vor einiger Zeit im Gegenstandpunkt erschienen ist und wo die Verhältnisse des kapitalistischen Arbeitens und Geldverdienens für die heutige Zeit mal ein bisschen anders aufgeschrieben sind als im Kapital. Die Orte und Zeiten dieser Termine, die kann man herausfinden auf der Website, die auch auf dem Zettel draufsteht, wo das Kapitallesen angekündigt ist. Ansonsten steht die Adresse auch vorne am Büchertisch. Ja, der Titel meines Vortrags lautet »Die Krise ist zurück«. Frage, ob sie jemals weg war, das wird sich vielleicht im Laufe des Vortrags auch noch klären. Die Phänomene sind bekannt, kein Stein steht auf dem anderen, was das Funktionieren des Finanzwesens und der Kreditmärkte angeht, und die ganze Welt starrt auf die Aktivitäten der Staaten, der Staatsgewalten, der Politiker, erwartet und erhofft sich von denen, dass sie endlich wieder Ordnung in die Sache bringen, beklagen deren Zerstrittenheit und Ohnmacht. Offenbar können sich ein Großteil der Öffentlichkeit, aber auch der normalen Menschheit überhaupt nichts Schlimmeres vorstellen, als dass die Gewalt, die über sie herrscht, mal nicht alles hinkriegt, was sie sich vorgenommen hat. Was die Politik gleichzeitig problemlos hinkriegt, ist ein beispielloses Verarmungsprogramm, weniger in Deutschland. Da hat ja die Regierung davor schon das Nötige durchgezogen unter dem Titel Agenda 2010. Und darauf verweist ja Merkel auch immer ganz stolz und sagt, Deutschland hat damals seine Hausarbeiten gemacht und deswegen stehen wir jetzt ja auch so gut da in Sachen Kredit im Unterschied zu Griechenland und Spanien. In diesen Ländern wird von Seiten des Staates für die Leute kein Stein auf den anderen gelassen. Löhne runter, Steuern rauf, streichen von allen möglichen Sozialleistungen, die Arbeitslosigkeit wächst. Und angesichts dessen gibt es sehr viele Leute, die auf die Straße gehen und sich darüber beschweren, sich empören. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Ach so, das hat mit dem Mikro nichts zu tun, das ist ja gut. Die auf die Straße gehen und sich empören und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, das kann doch der Staat, das kann doch das Finanzkapital mit uns nicht machen, auf diese Weise uns unsere Lebensgrundlagen zu entziehen, auf die wir bisher fest gerechnet haben. Auf die Straße gegangen wird gegen die Gier der Banker, die alle Lebensverhältnisse kaputt machen, aber auch gegen die Art und Weise der Politiker, wie man meint, immer nur der Wall Street, dem Kapital hinterherzusteigen und sich um das Wohl der Bevölkerung nicht zu kümmern. Und dagegen, gegen diese Kahlschlag- und Verarmungspolitik, fordert man die ganzen Dinge, auf die man bislang meinte, sich verlassen zu können und die man behalten und wiederhaben will, sozialstaatlich geregelte Lohnverhältnisse, Krankenversicherung, also eben all das, was gerade von Staats wegen gestrichen und außer Kraft gesetzt wird. Und es wird auch ein Grund für diese Kahlschlagpolitik angegeben, und den halte ich für sehr verkehrt. Das will ich jetzt mal vorweg einfach mal als Behauptung sagen und will versuchen, das dann im Vortrag zu beweisen. Als Grund wird angegeben, da würde der Profit über die Menschheit gestellt, statt dass, solche Formulierungen finden sich in den Manifesten und Flugblättern, statt dass das Geld dem Menschen dient, muss der Mensch dem Geld dienen und das soll wieder ins richtige Lot gebracht werden. Die Klage geht von dem Befund aus, dass das Interesse der Reichen, der 1%, ein Übergewicht hätte in unserer Gesellschaft gegenüber den Interessen der normalen Menschheit. Und stattdessen soll es an seinen Platz verwiesen werden, nicht abgeschafft, nicht beseitigt werden, aber auf seinen Platz als Interesse verwiesen werden, wo es hingehört. Sodass man feststellen kann, einerseits zeugen all diese Klagen von einer ziemlich existenziellen Bedrohung, die die Leute feststellen. Andererseits steht das, was sie dann fordern, in einem ziemlichen Missverhältnis zu ihrer eigenen Diagnose. Weil ihre eigene Diagnose sagt ja, offenbar verfolgen Staat und Kapital gar nicht das Interesse, das Anliegen, es den Leuten gut gehen zu lassen. Das haben sie übrigens auch schon vor der Krise nicht getan. Offenbar ist es so, dass da ganz andere Zwecke und Interessen unterwegs sind, als die, dass ein normaler Mensch in seinem normalen Werkeltagsdasein irgendwie über die Runden kommt. Und wenn man schon diese Diskrepanz feststellt zwischen dem, was man erfährt und den Diagnosen, die man bisher gewohnt hat zu fällen, dann ist es mal an der Zeit, dass man einen Schritt zurücktritt und sich fragt, ja, worum geht's denn eigentlich in diesem schönen System, in dem kaum kommt das Finanzkapital in die Krise, das Ganze von Staats wegen ausgetragen wird als Verarmungsprogramm der Massen. Wie hängen diese beiden Sachen miteinander zusammen? Was hat das eine mit dem anderen wirklich zu tun? Das ist so ein bisschen der Leitfaden, den ich versuchen will, in meinem Vortrag zu verfolgen. Gut. Die Phänomene kennt jeder. Und es hat sich eine Diagnose durchgesetzt hinsichtlich dessen, was eigentlich der Grund für die jetzige Neuauflage der Weltfinanzkrise ist. Der Grund heißt, die Staaten sind es diesmal, die überschuldet sind. Nicht die Banken im Wesentlichen sind schuld mit ihrer Überspekulation, sondern die politischen Gewalten selbst haben sich zu viel zu Schulden kommen lassen und deswegen klappt das Ganze nicht mehr. Was ist der Gehalt dieses Befunds? Darum soll es im ersten Teil meines Vortrags gehen. Was meint man, was sagt man eigentlich, worum geht es eigentlich, wenn man sagt, die Staatsschulden sind zu hoch? Für wen sind sie zu hoch? Warum sind sie zu hoch? Und wie wird eigentlich aus diesem Befund eine Krise? Das ist das erste Kapitel, der erste Teil meines Vortrags. Im zweiten soll es dann darum gehen, was tun die Staaten dagegen? Das ist ja klar, die sind auf den Plan berufen, sollen die krisenhaften Wirkungen abwenden, sollen wieder Vertrauen stiften, sollen das Verhältnis von Kredit und Kapital und Wirtschaftswachstum wieder in Ordnung bringen. Was machen die da? Was für ein Programm haben die sich da vorgenommen? Und was ist von dem Ganzen zu halten? Das soll der zweite Teil meines Vortrags sein. Ich werde nach dem ersten Teil einen kurzen Einschnitt machen und wenn es dann schon Nachfragen, Einwände, Diskussionsbedarf gibt, können wir dann auch schon ruhig in die Diskussion einsteigen. Wenn nicht, mache ich den zweiten dann einfach hinterher. Ich fange mal mit dem Beispiel an, mit dem das Ganze ja losgegangen ist, Griechenland. Da sieht die Sache ziemlich eindeutig aus. Die Haushaltsschulden dieses Staates sind so hoch, als dass die Regierung noch für sie gerade stehen könnte. Der Staat ist praktisch zahlungsunfähig und wird nur dadurch zahlungsfähig gehalten, dass er von anderen Staaten Kredit kriegt und nicht mehr von den Finanzmärkten. Wie kommt diese Zahlungsunfähigkeit eines Staates eigentlich praktisch zustande? Naja, die kommt zustande wie im Prinzip immer beim Kredit. Die Gläubiger Griechenlands, die Banken, die diesem Staat bislang Geld geliehen haben, Kredit gegeben haben, sind nicht mehr bereit, die Bezahlung von Zinsen und Forderungen mit neuen Krediten abzulösen. Das ist nämlich das übliche Verfahren beim Kredit. Der wird nicht einfach zurückgezahlt, sondern er wird fällig und wird als Geschäftsbeziehung zwischen Banken und Kreditnehmer aufrechterhalten. Und das ist ja auch im Sinne der Banken, weil die wollen ja nicht ihr Geld zurück, sondern sie wollen, dass ihr Geld Ertrag abwirft. Und das tut es eben nur, wenn es als Kredit anderswo fungiert und für sie Zinsen bringt. Die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ist also nicht einfach ein Faktum, sondern sie kommt darüber zustande, dass die Banken selber sich entscheiden, Griechenland ihren Kredit zu entziehen. Das machen sie in zwei Weisen. Die eine Weise ist, die Zinsen hochzusetzen, sodass die Bedienung immer schwieriger wird. Und das machen sie zweitens, indem sie einfach keine Staatsschuldtitel mehr kaufen, sich, wie gesagt, das Rollover des Kredits nicht mehr leisten wollen. Sie sind selbst also das Subjekt dieses Befundes. Sie stellen nicht einfach eine Tatsache fest, sondern stellen diese Tatsache selber praktisch her. Daraus kann man einen ersten Schluss ziehen. Zu hoch sind die griechischen Staatsschulden erstens fürs Finanzkapital, für dessen Rechnung, für dessen Art zu berechnen und zu beurteilen, wem sie Geld leihen wollen und wem nicht. Für diese Entscheidung haben Banken natürlich einen Grund, wie immer, wenn sie bei Ablauf eines Kredits beurteilen, ob sie ihn verlängern oder kündigen wollen. Sie beurteilen die Kreditwürdigkeit ihrer Kundschaft und entscheiden das an diesem Maßstab. Insofern ist man dann sofort bei dem Thema, ja, was ist denn eigentlich die Kreditwürdigkeit eines Staates? Was beurteilen Finanzmärkte eigentlich da, wenn sie sagen, dieser Staat ist überschuldet, bei dem können wir lässig den Kredit verlängern oder sogar ausweiten? Banken taxieren, wie sie es übrigens bei allen ihren Kunden machen, die Einnahmen und Ausgaben ihrer Schuldner. Und also beim Staat Steueraufkommen und Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, die Kosten der Staatstätigkeit und die schon aufgelaufenen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite. Und diese Befunde verlängern sie in die Zukunft, fragen sich, wie werden sich diese Einnahmen und Ausgaben weiterentwickeln. Das ist natürlich ein spekulativer Befund und hat nichts Objektives an sich in dem Sinne. Und dabei berücksichtigen sie alle möglichen Faktoren, nicht zuletzt den Faktor, wie geht denn der Staat mit seinem Haushalt um, wofür gibt er das Geld denn aus, verschwendet er es an konsumtive Ausgaben für arme Rentner oder investiert er das in Kapitalanlagen, die dann auch Erträge bringen. Das klingt auf den ersten Blick sehr harmlos und technisch, ist es aber nicht. Das ist nämlich die Art und Weise, wie das Finanzkapital alles, was Staaten machen, dem Gesichtspunkt unterwerfen, was es für ihre Verdienstquelle Staatsschuld heißt. Alles, was ein Staat macht, wie er sein Land bewirtschaftet, wem er was zahlt, wofür er was einnimmt, von wem er was kassiert. Das alles interessiert das Finanzkapital nur unter diesem schlichten, aber harten Gesichtspunkt. Reicht das, damit unsere Vermögensansprüche bedient werden? Für sie ist der Staatshaushalt schlicht eine Verdienstquelle. Sie haben dem Staat Geld geliehen, also beurteilen Sie ihn auch so. Was taugt er als solche? Und das ist die Normalität des Verhältnisses zwischen Märkten und Staaten. Und da findet auch im Prinzip niemand in unserer Gesellschaft etwas dabei. Aus ihren Ermittlungsergebnissen in diesen Fragen leiten die Finanzinstitute dann ihre Entscheidung ab. Und im Fall Griechenland sind sie eben zu dem Resultat gekommen, dem haben wir schon so viel geliehen, der steht so schlecht da, was seine Einnahmen betrifft. Die werden sich in Zukunft nicht besser entwickeln, also werden wir ihm diesen Kredit nicht verlängern. Es ist eben nicht so, dass für Banken die Fähigkeit eines Schuldners zu bezahlen einfach eine Frage dessen ist, was er für Geldeinnahmen hat. Es liegt eine Bewertung vor, eine Bewertung seines zukünftigen Willens, seiner zukünftigen Fähigkeit, diese Kreditbedienung zuverlässig zu machen. Und das gilt übrigens erst recht, wenn der Staat der Kreditnehmer ist, weil die bieten ja den Finanzmärkten sozusagen als Sicherheit für deren Verdienst, nicht ein Geschäft, nicht eine Anlage, die Profit abwirft, sondern sie bieten ihnen sozusagen als Sicherheit ihre Herrschaft über das ganze Territorium, über das, was sie an Einnahmen daraus nehmen, dass das private Geschäft bei ihnen wächst, Überschüsse abwirft, Löhne zahlt und sie daraus ihre Steuern kassieren. Was die ökonomische Basis einer Staatsgewalt hergibt, das Wachstum des Kapitals ist vom Standpunkt des Finanzkapitals das Kriterium dafür, ob sich weitere Finanzierung von Staatskredit lohnt oder nicht. Und dabei steht übrigens interessanterweise eins nie in Frage, dass Staaten das wollen, diese Kredite bedienen. Dieses ganze Einschätzungswesen geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die verlässliche Bedienung des Kredits der eine Haushaltsposten ist, der nicht zur Disposition steht, an dem kein Staat rütteln will. Alle anderen Ausgaben sind dem Gesichtspunkt unterworfen, ob sie dieser Bedienungsfähigkeit nützen oder schaden. Und das ist nicht bloß in der Krise so, sondern immer. Das ganze Leben und Arbeiten der Gesellschaft, den Berechnungen des Finanzkapitals zu unterwerfen, ist staatliche Tat und nicht einfach ein Missgriff, den sich die Banken gegenüber dem Staat erlauben. Und dass die Staaten das so machen, machen sie übrigens auch nicht aus Willfährigkeit und liebe Dienerei gegenüber dem Finanzkapital, sondern weil eben deren Kredit eine maßgebliche Finanzierungsquelle ihrer Haushaltsansprüche ist. Die finanzielle Handlungsfreiheit einer Staatsgewalt, was sie sich so leisten kann, übrigens auch nicht zuletzt an Militärausgaben, das alles hängt von ihrer Kreditwürdigkeit ab, vom Urteil des Finanzkapitals über ihren Haushalt, über ihr Haushaltsgebaren und über die Quellen, über die sie im Inland und auch im Ausland verfügt. So geht Haushaltspolitik, so geht in normalen Zeiten das gedeihliche Verhältnis zwischen Banken auf der einen Seite und Staaten auf der anderen. Permanent prüft das internationale Kreditgewerbe die Kreditwürdigkeit von Nationen und legt darüber fest, was sie an Zinsen zahlen müssen. Und die Staaten tun das auch. Und insofern ist es auch nur konsequent, wenn für die Fachwelt und für die Politik selber die Haushaltsführung eines Staates als Ursache seiner Überschuldung gilt. Das ist sie zwar gar nicht, die Ursache ist eben die Bewertung, die das Finanzkapital vornimmt, aber Ursache in dem Sinne schon, dass es eben als das maßgebliche Kriterium dieser Entscheidung ist, wie der Staat sich zu den aufgelaufenen Einnahmen und Verbindlichkeiten stellt. Was diese Kriterien übrigens jeweils zählen, die ich eben erläutert habe, Das entscheiden Banken ganz nach ihrem eigenen Geschäftsstand und nicht einfach am singulären Fall. Das kann man übrigens gerade im Verlauf der Krise in Europa sehr schön studieren. Was Irland und Portugal an den Rand des Bankrotts treibt, was die Zahlungsfähigkeit Spaniens und Italiens gefährdet, ist gar nicht, dass da irgendwie im Haushalt größere Löcher sich aufgetan haben, dass die mehr Schulden hätten, sondern das ist eine Wirkung der Neubeurteilung dieser Risiken durch das Finanzkapital selbst im Verlauf der Krise. Und genau so stellen Banken die Lage dann her, dass Staaten dann tatsächlich zahlungsunfähig sind. Ihr Risiko, die Gefahr, dass Staaten nicht zahlen können, ändert sich einfach dadurch, dass sie selber diese Schulden entwerten, selber den Wert dieser Finanztitel durch ihre Spekulation verändern und so einen Zustand des Kreditmarkts produzieren, auf den sie dann wieder reagieren. Insofern ist es auch etwas verlogen, wenn Politiker sich heutzutage hinstellen und sich bei den Banken beschweren, sie würden mit ihrer Spekulation gegen die Staatsschuld übertreiben. Denn bislang haben sich beide Seiten in diesem Geschäft ja wunderbar verstanden. Dass der Staat überhaupt Kredit aufnimmt, dass er sich überhaupt auf diese Weise finanziert, und zwar nicht ab und zu mal wie vielleicht ein Privathaushalt, so als Lückenbüßer, sondern als dauerhafte Einnahmequelle, mit der gewirtschaftet wird. Das hat ja einen guten Grund in dem, was Staaten so an Haushaltspolitik sich vornehmen. Steuern kassieren sie, aber die sind zugleich Abzug vom Einnahmen und vom Einkommen ihrer Bürger. Und dieses Einkommen ist ja zugleich Wachstumsquelle. Also haben Steuern immer den Widerspruch an sich, dass wenn der Staat Wachstum fördern will, gleichzeitig die Steuer die Quelle beschränkt, die gerade wachsen soll. Der Kredit hat von dem Standpunkt aus, vom Staat hier gesehen, den großen Vorteil, dass er die Freiheit für Wachstumsförderung verschafft durch Vorgriff auf zukünftige Einnahmen, durch Einnahmen, die er noch gar nicht hat, sondern dadurch bekommt, dass sie ihm eben in Form von Kredit bereitgestellt werden. Und auf dieses Interesse der Staaten steigen Banken ausgesprochen gerne ein. Sie liefern die Finanzmittel, schreiben sich die Forderungen an den Staat als Geldkapital in ihre Bücher und vermarkten sie als Quelle von Überschuss. Und so passiert tatsächlich das kleine Wunder, dass aus den Schulden von Staaten Kapital wird, sich vermehrender Geldreichtum in den Händen der Finanzwelt. Und wie sehr das so ist, kann man ja gerade an den heutigen Zeitungsberichten lesen, die da einem dann mitteilen, wie viel Prozent des Bankvermögens inzwischen aus Staatsschuldtiteln besteht. Bislang gutes Bankkapital, bislang Vermögenswerte, für die noch nicht mal Eigenkapital hinterlegt werden mussten, sondern die selber als in diese seltsame Kategorie Eigenkapital einsortiert werden. Also offenbar eine sehr und besonders verlässliche Quelle von Einnahmen für die Banken und damit Kreditgrundlage für weitere Kreditvergaben. Bislang, nämlich eben bis zum Ausbruch dieser sogenannten Staatsschuldenkrise, galten Staaten überhaupt als die sicheren Schuldner bei den Banken überhaupt. Das kann man dann an diesen sogenannten Ratings erkennen, die sich in aller Regel genießen. Und das hat auch einen guten Grund, weil der Kredit, den ein Staat nimmt, den zieht er schlicht und einfach auf seine Kommandomacht über einen ganzen Kapitalstandort. Da ist er nicht unmittelbar abhängig vom Gelingen eines privaten Geschäfts, sondern von seiner Macht über die Gesamtheit von Geschäften. Und seine Einnahmen, die Steuern, sind eine Hoheitsfrage, die er nicht abhängig macht davon, was so gerade zurückkommt, wie bei einem Kapitalisten, sondern die er freihändig durch Parlamentsbeschluss festsetzt. So hat man dann die Situation, dass das, was bei Banken als Kapital, als Vermögen existiert, lauter Forderungen an die Staaten sind, lauter Schulden. Und die sind Kapital, weil sie Überschuss abwerfen. Das ist der Witz an diesen sogenannten Titeln. Darüber wächst übrigens das Volumen des Kreditgeschäfts nicht unbeträchtlich. Und das macht auch eine seiner sonstigen Wachstumspotenzen aus. Also bislang ein durch und durch gedeihliches Verhältnis zu beiderseitigen Nutzen. Dummerweise funktioniert das aber jetzt nicht mehr. Das ist übrigens das allgemeine Verhältnis von Staatskredit und Banken immer. Es gibt aber noch einen besonderen Grund dafür, warum diese Titel in den Portfolios der Banken in den letzten Jahren überproportional zugenommen haben. Und das liegt interessanterweise daran, dass die Staaten ja schon einmal als Bankenretter auf den Plan getreten sind, dass sie ja schon vor nunmehr 3 bis 4 Jahren mit zusätzlichem Kredit die Banken selber aus ihrer Pleite gerettet haben. Und die Banken haben diese zusätzlichen Kredittitel der Staaten genommen, haben sie in ihre Bücher eingestellt und haben darauf wieder ein neues Geschäft aufgebaut. Sie haben die Titel, mit denen sie gerettet worden sind, als neues Vermögen behandelt und haben sie zur Grundlage eines neuen kleinen Kreditbooms gemacht. Insofern ist das, was die Staaten, was die Banken eigentlich wirklich beurteilen, wenn sie sagen, Griechenland hat zu viel Schulden gemacht, die Staaten haben zu viel Schulden gemacht, was sie wirklich beurteilen, ist eigentlich ihr eigenes Werk. Das ist die Tatsache, dass sie selbst diese Schulden als Vermögensquelle und als Vermögensgrundlage benutzt haben. Und jetzt blicken sie sozusagen auf den Zustand ihrer Kreditnehmer zurück und sagen, ja, das kann doch nie und nimmer sein, dass all das, was wir denen geliehen haben und an dem wir bislang prächtig verdient haben, dass das von denen jemals auf Dauer erfolgreich bedient werden kann. Und das ist die Art und Weise, die ziemlich verrückte Art und Weise, wie das Finanzkapital zur Kenntnis nimmt, dass die Krise, in die es vor Jahren sein eigenes Geschäft gestürzt hat, durch die Intervention der Politik überhaupt nicht bereinigt worden ist, sondern bloß verstaatlicht worden ist. Die Krise war gar nicht weg, sondern sie war halt verwandelt durch die erste Runde Staatskredit in eine neue Runde Bankgeschäft. Und diese neue Runde Bankgeschäft beweist sich jetzt als eins, das seine Grundlagen überfordert. Darüber beschweren sich Politiker übrigens auch, wenn sie sagen, das kann doch nicht sein, dass die Banken sich erst von uns retten lassen und dann hinterher hergehen und uns vorrechnen, dass wir zu viel Schulden haben. Es ist nur so, dass das nur einmal zum Geschäft des Bankers gehört, sich herzlich wenig dafür zu interessieren, wofür eigentlich diejenigen, die bei ihm Kredit nehmen, das Geld benutzt haben und genommen haben. Der Grund für die gewachsene Staatsverschuldung interessiert sie eben überhaupt nicht, sondern sie stellen eben nur dieses eben erläuterte Missverhältnis fest zwischen der Bedienungsfähigkeit ihrer Schuldner und den Schulden, die sie bereits gegen sie aufgehäuft haben. Mal zurück auf die Frage, Gier der Banker, Versagen der Politik. Beides liegt nicht vor. Beziehungsweise, man kann das ja von mir aus subjektivistisch Gier nennen, aber das hat nicht eine moralische Qualität, sondern es ist der Inhalt dessen, was Kredit nun einmal ist, aus Geld mehr Geld machen, dadurch, dass man anderen was leiht. Und das ist ja ein anerkanntes und seriöses Geschäft. Dagegen wollen übrigens die größten Teile derjenigen, die protestieren, auch grundsätzlich gar nichts gesagt haben. Sie stellen sich einen nützlichen Kredit vor, der Arbeitsplätzen dient, im Gegensatz zu einem, der nur der Profittreiberei der Banken dient. Dieser Gegensatz, dieser Unterschied ist von vorn bis hinten erfunden. Denn ganz prinzipiell ist eben Verleihen von Geld für Überschuss ein Geschäft, das sich spekulativ darauf richtet, einen Anteil an dem verdienen zu wollen, was anderswo erwirtschaftet wird. Also wird auch der Kredit an die sogenannte Realwirtschaft nicht wegen der Arbeitsplätze vergeben, sondern wegen der Rendite, die sich mit diesen Arbeitsplätzen vom industriellen und Handelskapital machen lässt. Wer also die Kumpanei zwischen Staat und Finanzkapital kritisiert, der sollte auch einen Schritt weiter gehen und deren Grund zur Kenntnis nehmen. Der Grund ist eben der, dass die politische Gewalt im und über den Kapitalismus vom Kredit des Finanzkapitals ökonomisch lebt. Davon lebt, dass deren Geschäft mit Kredit klappt, und zwar auf wachsender Stufenleiter. Kapital ist eben nur gültiger gesellschaftlicher Reichtum, wenn es mehr wird. Und das ist kein Missgriff des Staates, keine Verfehlung gegen einen eigentlichen Zweck der Volksbeglückung, sondern das ist die logische Konsequenz dessen, dass die ganze Staatspolitik im Ausgangspunkt der Vermehrung privaten Reichtums dient, dass eben dieser Staat ein Staat für und über den Kapitalismus und diese Produktionsweise und diese Art zu wirtschaften ist. Dessen Wachstum, das Mehrwerden von Geld, ist Quelle und Mittel der Staatsmacht und deswegen verpflichtet sie sich auch darauf, bei der Beschaffung ihres eigenen Geldbedarfs darauf zu achten, dass dieses Geld auch seinem Zweck der Vermehrung zugeführt wird. Und es ist ja nicht so, dass die normale Menschheit, die sich jetzt, wenn sie protestiert, darüber beschwert, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dass die normale Menschheit in dieser Rechnung in den guten Zeiten, den sogenannten, nicht vorkäme. Was heißt es denn für ihn, wenn Staaten ihre Haushalte an den Gesichtspunkten der Wachstumsförderung orientieren? Dann ist man eben als Bürger eines solchen Staates in einer Doppelrolle vorgesehen. Erstens, soweit man dazu zugelassen wird, hat man als Leistungsträger für das Wachstum des Kapitals gerade zu stehen, also seinen Lohn darauf auszurichten, was das Kapital verträgt und aushält an Kosten. Und zweitens hat man mit möglichst spärlichen staatlichen Zuwendungen auszukommen, die auf keinen Fall den Haushalt über Gebühr belasten dürfen. Und genau damit übrigens gibt Frau Merkel an, wenn sie sagt, Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht, wir stehen in Fragen Wirtschaftswachstum und Kredit bombig da und deswegen haben wir das Recht, den Griechen und Portugiesen vorzuschreiben, wie sie mit ihren Staatshaushalten, ihren Rentnern und ihren Beamten umzugehen haben. Wie wird nun aus dem Urteil der Banken, dieser Staat ist jetzt aber nun mal endgültig überschuldet, der kriegt nichts mehr, wie wird daraus eigentlich eine allgemeine Eurokrise? Es ist ja so, wenn Banken einem Schuldner nichts mehr leihen, dann betätigen sie sich ja praktisch als Kritiker ihrer eigenen Geschäftstätigkeit. Sie entwerten nämlich mit ihrer Spekulation gegen die Titel, die sie gestern noch gekauft haben und hoch spekuliert haben, damit entwerten sie ihr eigenes Geldvermögen. Sie selbst dezimieren ihren Kapitalreichtum, indem sie die Kurse der Papiere in den Keller stürzen lassen. Und das machen sie nicht aus Jux und Dollerei und weil ihnen nichts Besseres einfällt, sondern das hat eben den schlichten Grund, dass diese Papiere eben nur dadurch und solange etwas wert sind, wie sie gehandelt werden, also tatsächlich einen Preis am Markt erbringen. Wenn sie das nicht mehr tun, erweisen sie sich als das, was sie sind, pur spekulative Vermehrung von Geldkapital. Die werden überhaupt bloß zu Wertdingen, in dem ein Zins draufsteht. Wenn der nicht mehr bezahlt wird, ist das Papier wertlos. In Europa hat ja diese Entwertung die besondere Form, und darauf werde ich im zweiten Teil nochmal zurückkommen, dass die Kreditwirtschaft dieses Misstrauen selektiv handhabt. Auch bezogen auf Deutschland gibt es durchaus das Urteil, Deutschland hat zu viele Schulden, aber abgewertet werden zurzeit erstmal nur die Schulden Griechenlands und dann im Gefolge eben Portugal, Spanien, eventuell Italien. Sieht dort das Bankkapital sortiert die Titel nach Risiko und Ertrag, das machen sie übrigens immer so, übersetzen diese Sortierung in eine Preisfrage und beurteilen dann die Papiere unter dem Gesichtspunkt, bringen sie das, was sie ihrem Risikostand gemäß bringen müssten. Die einzige Besonderheit, die sich hier geltend macht in Europa, ist, dass in Europa dieser Unterschied zwischen den Staatsschuldtiteln bislang vor der Krise gar nicht so gemacht wurde, dass eigentlich alle Staaten mehr oder weniger zu den gleichen Konditionen Kredit bekommen haben. Das ändert sich in dem Moment, wo die Banken kritisch werden gegen die einzelnen Staaten und deren Bedienungsfähigkeit. Das Ganze läuft als Konkurrenz ab zwischen den Banken, die in dem Moment, wo die Kurse zu fallen beginnen, sich die Frage stellen und stellen müssen, was machen wir mit den Papieren, deren Preis, deren Wert angegriffen ist. Und das hat zur Konsequenz, dass wenn das einmal losgetreten ist, dass in aller Regel der Prozess der sortierenden Entwertung nicht so schnell aufhört. Das Ganze läuft als Kettenreaktion ab. Genau das ist es ja, was die Politiker in Europa befürchten und verhindern wollen. Und das hat auch weder mit Herdentrieb, wie es manchmal so schön in den Wirtschaftszeilen der Zeitung heißt, was zu tun, noch mit Übertreibung, sondern es hat eben seinen Grund in dem, womit diese Branche ihr Geschäft macht. Wenn Papiere entwertet sind, dann muss sich jede Bank fragen, will ich die noch in meinem Vermögensbestand halten? Muss ich nicht darauf achten, sie möglichst schnell abzustoßen, damit ich nicht auf den Papieren sitzen bleibe, wenn andere sie noch haben? Wenn eine Misstrauenserklärung am Markt sich als Trend erweist, ist jede auf ihr Vermögen bedachte Bank gezwungen und genötigt, auf den draufzusteigen. Dann muss er aber auch andere Schuldner, die er vielleicht bisher gar nicht als besonders gefährdet angesehen hat, neu beurteilen unter dem Gesichtspunkt, was bringen die mir eigentlich noch? Keiner will der Letzte sein, der aussteigt, bei dem der Schaden hängen bleibt. Und auf dieser Weise zwingen sie sich wechselseitig als kapitalistische Konkurrenten die Entwertung ihrer Vermögensbestände auf. Das hat jetzt für das Funktionieren dieser Wunderkonstruktion von Kreditnehmern und Gebern eine doppelte Konsequenz. Erstens ergreift die Zahlungskrise immer mehr Staatshaushalte und zweitens produziert das Finanzgewerbe selber einen Trend zur Vernichtung ihres eigenen Vermögens. Und dieser Trend ist inzwischen, ja, das kann man ja den Zeitungen entnehmen, schon wieder so weit gediehen, dass Banken ihren Kredit allgemein einschränken, ein paar gehen schon wieder pleite oder stehen kurz davor. Das Kapitalvermögen der Finanzwelt selbst geht kaputt, nach der gleichen Logik, in der es vorher geschaffen worden ist. Und es hat zwei Konsequenzen. Erstens schmilzt ihr Vermögen zusammen und ihre Potenz schwindet, damit Geschäfts- und Staatenwelt mit Kredit zu versorgen. Sie haben einfach weniger Geschäftsmittel, also können sie auch weniger Kredit vergeben. Und deshalb werden sie auch untereinander vorsichtiger, verweigern sich wechselseitig den Kredit, sodass das eintritt, was der Fachmann dann Kreditklemme nennt, die Geschäftsgrundlage, die die Banken untereinander für sich jeweils darstellen, dass sie sich wechselseitig über Finanzierungsschwierigkeiten hinweghalten, funktioniert nicht mehr. Und damit ist die Situation da, dass das gesamte System des Kredits gefährdet ist und zusammenzubrechen droht. Das ist der Umschlag von einem Vorgang, der zunächst mal auf misstrauischer Berechnung beruht. Kredit wird verweigert, Kredit wird gekündigt, Kreditpapiere werden abgestoßen. Zur Unfähigkeit, überhaupt noch Schulden in Geldkapital einzustehen. Und diesen Umschlag bezeichnet man herkömmlich mit dem Wort Krise. Das ist das, was gegenwärtig in der Eurozone passiert. Und das ruft die Staatsgewalten auf den Plan. Die wollen das nämlich so weit nicht kommen lassen. Und was die dann sich vornehmen und für ein Programm auflegen, das wäre dann oder ist dann der zweite Teil dessen, was ich hier erläutern will. Ich will jetzt erstmal aber einen Einschnitt machen und darauf warten, ob es vielleicht Fragen oder Ergänzungen oder Einwände gegen das gibt, was ich bisher erläutert habe.
Ich habe jetzt gerade das Argument nicht rausgehört. Habe ich jetzt irgendwie vielleicht verschlafen oder nicht rausgehört? Das Argument spiegelt irgendwie das zu die Krise eines Staates zu einer Krise des Euro. Kann ich bitte mal gesagt werden?
Das Argument habe ich auch noch gar nicht gesagt. Ich habe jetzt erstmal nur ganz allgemein erläutert, wie überhaupt aus einer Staatsschuldenkrise eine Bankenkrise wird. Und ich habe auch erstmal nur das Argument sagen wollen, der Ausgangspunkt dieser Krise ist erstmal die Spekulation gegen einen Euro-Staat. Die Kettenreaktion hat erstmal ihre immanente Logik aus der vergleichenden Beurteilung der Staatsschuldtitel. Wenn der Bestand an griechischen Vermögenswerten entwertet wird, schaut sich die Bank ihre anderen Schuldner an und sagt, wie stehen die denn vergleichsweise da und zieht dann entweder selber im Vorgriff oder in Reaktion auf andere, das ist aber erstmal völlig egal, zieht dann auch die ebenfalls in Betracht als welche, von denen sie sagt, da sind wir uns nicht sicher, ob die in Zukunft weiter bedient werden können. Das macht sie zunächst mal so, dass sie die Zinsen raufsetzen und dann sagen, ja, wenn die Zinsen hoch sind, wird ja die Bedienung noch schwerer. Also wendet quasi ihre eigene Logik auf die Papiere an, die sie selber hat. Wie daraus eine Krise des Euro wird, dazu wollte ich eigentlich im zweiten Teil was sagen, bei der Frage, Ich kann das aber auch vorziehen. Na gut, ich sage das mal da, wo ich es eigentlich bisher vorhatte.
Ich habe noch eine Ergänzung.
Ja.
Die Finanzkapitalisten sind desinteressiert am Grund, wofür die Staaten den Kredit vergeben haben, nämlich ihre Rettung. Aber in ihr Bewertungswesen geht der Grund insofern vollständig ein, als zum Beispiel Deutschland hat wegen der Bankenkrise jetzt statt 60-80% der Verschuldung des Bruttosozialprodukts gehen diese Margen darauf ein, ja, wie können diese Schulden quasi von der Grundlage des Staates, nämlich seinen Vorgriff auf Wachstum, überhaupt bedient werden.
Das wollte ich sagen, ja.
In der Fassung kommt der unproduktive Charakter des Kredits, bei denen quasi fließt der Beurteilungswesen ein.
Ja und nein, weil verstehst du, 80% sagt über das Unproduktive und Produktive eben wirklich nur in dem Sinne was aus, als gesagt wird, das ist im Verhältnis zu dem, was an Potenz zur Bedienung aus dem Wachstum rauskommt, zu viel. Welche von diesen Krediten jetzt produktiv und unproduktiv sind, das ist ja der Summe 80% überhaupt nicht anzusehen. Das ist ja bloß ein Summenstrich, ein quantitativer Summenstrich unter, das ist aber jetzt endgültig, da hat der Staat jetzt endgültig seinen Kredit überstrapaziert, auf gut Deutsch andersrum ausgedrückt, wir haben ihm zu viel gegeben. Klar, das ist schon so, dass die damit das Urteil fällen, aber eben nicht bloß über die 20%, sondern über den gesamten Haufen. Über den gesamten Haufen, dass der offenbar, so wie der Staat ihn einsetzt, nicht wachstumsfördernd wirkt. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie es nötig wäre, damit auch in Zukunft der Kredit zuverlässig bedient werden kann.
Ja, meine Überlegung war, dass es quasi ja nicht nur ein Urteil von uns ist, dass dieser Typ von Schulden, den die Staaten zur Bankenrettung aufgelegt haben und gemacht haben, den Charakter eben der Verstaatlichung der Krise des Finanzkapitals hat, aber garantiert überhaupt die Qualität hat, irgendeinen Vorgriff auf Wachstum zu leisten. Also auch wenn Sie das selber in Ihre Bewertung, wenn die Schuld ist, das sowieso nicht eingeht, aber so nehmen Sie doch, also in der bornierten Fassung meinetwegen, nehmen Sie zur Kenntnis, in welchem Umfang wegen der Bankenrettung der Staatskredit gestiegen ist.
Ich habe nichts gegen das Argument. Mir ging es um den Punkt, dass in der quantitativen Zusammenfassung ein insgesamtiges Urteil gefällt wird darüber, ob das, was der Staat bislang an Kredit genommen hat und verwendet hat, eine in den Augen des Finanzkapitals ausreichende Förderung der Quellen hervorgebracht hat, die dann ihm das Urteil erlaubt, das können wir fortsetzen. Und da wollen Sie gar nicht unterscheiden, ob das die Schulden sind, die der Staat wegen der Finanzkrise gemacht hat oder diejenigen, die er vorher schon gemacht hat, was weiß ich, wegen der Finanzierung des Rüstungshaushalts oder frag mich nicht. Die addieren Sie schlicht und einfach zusammen und sagen, 80% ist eigentlich untragbar. Also erstmal wollte ich auf diese Wurstigkeit aus, die da in diesem praktischen Urteil steckt. Deswegen habe ich das am Anfang erläutert, mit dem deren Haushalt ist dafür da, unsere Ansprüche zu erfüllen. Leistet er das? Und leistet er das, ist immer auch ein Urteil über die zukünftige Leistung des Haushalts. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ansonsten kann man ja noch vielleicht noch hinzusagen, dass die Bankenkrise war ja nun nicht nur eine Bankenkrise. Die Bankenkrise ist ja auch mit der Zerstörung von sogenannten wirklichen Geschäft einhergegangen, also dass das Wachstum nicht unbedingt dadurch gestiegen ist, dass der Staat die Banken gerettet hat, das ist ja auch noch, geht ja auch noch in den Befund ein. Es ist ja gar nicht so. Offenbar ist es ja gar nicht so, dass die Banken jetzt nachdem sie gerettet worden sind, im Wesentlichen Geschäfte gefördert und finanziert hätten, die dann wieder Überschüsse in die Staatskassen haben fließen lassen. Das kannst du ja noch negativ und auch noch dem entnehmen. Also deswegen habe ich auch gesagt, was Sie wirklich sagen, ist, die Krise ist gar nicht beseitigt, sondern bloß verstaatlicht worden. Bitte, ja.
Wenn ich das sehe, ist eine Krise deswegen vor allem, weil die Absatzmärkte nicht mehr, weil zu viel produziert wird, also Akkumulation von Kapital zu viel existiert, dass zu viele Autos produziert werden, zu viele andere Sachen, die gegenseitig nicht mehr entsprechend Profite abwerfen. Das heißt also, die Profitrate sinkt. Und dann stellt sich immer das Problem für diese Aktionäre, die im DAX oder sonst wo sind, wo sie ihr Geld, das sie zwar für sich noch produzieren, wo sie das anlegen können. Und dann kommen hier auch verschiedene Ideen. Dass man Geld im Staat leiht, dass man Geld an irgendwelche Investoren bringt, die Geld sammeln, um andere
Länder zu erpressen oder wie auch immer. Also diese Bereich, der fehlt in deinen Ausführungen. Und das ist die Grundlage dafür, dass überhaupt so viel Geld, ja, dass zum Beispiel auch so irrsinnig viele verschiedene Derivate erstellt werden, wo sozusagen der Zehnfache des Bruttosozialprodukts der gesamten Welt auf dem Weltmarkt herumschlürft, wenn es nicht noch mehr ist, und dann von Japan nach Australien, USA, Wall Street hin und her statt, und dann zum Beispiel darin verwendet wird, um zu spekulieren, in Rohstoffe meine ich jetzt Nahrungsmittel, sodass eine Hungersnot entsteht in Afrika oder in anderen Ländern und so weiter. Das fehlt mir alles an deinen Ausführungen.
Ja, das fehlt deswegen, weil ich diese Mangeltheorie des Kredits auch nicht für richtig halte. Ich halte das nicht für eine richtige Erklärung des Grunds, warum das Finanzkapital Geschäfte mit Wertpapieren und Aktien und Derivaten macht, zu sagen, ihnen fehlt es an Anlagegelegenheiten im produktiven Kapital. Das ist nicht so.
Also an produktivem Kapital, da wird nicht mehr investiert.
Das stimmt doch überhaupt gar nicht.
Relativ wenig bezogen auf das gesamte Kapital, was.
Ja, klar kann man die beiden. Klar kann man die beiden Größen quantitativ vergleichen, aber dieser quantitative Vergleich ist keine Erklärung dafür, warum das Finanzkapital in diese Sorte Geschäft geht. Das kannst du ja schon daran sehen, dass die Spekulation an den Aktienmärkten genau die Art und Weise ist, wie die Aktiengesellschaften sich das Kapital besorgen, mit dem sie dann ihr Geschäft mit der materiellen Produktion ausweiten. Das ist doch gar nicht so, dass das Finanzkapital herumirrt auf der Welt, nichts findet, wo es in der realen Produktion investieren könnte und dann sagt, was mache ich bloß mit dem ganzen Geld und sich deswegen die Wertpapierbranche ausdenkt. Das ist nicht keine korrekte Bestimmung des Verhältnisses von Investitionen in die Ausweitung der Produktion von, was weiß ich, Autos und Fernsehern und Jäger 90 zu den darauf gesetzten und darauf gezogenen Wertpapiergeschäften. Die andere Seite ist ja die, wenn der Boom läuft, wenn das Kapital wächst, dann profitiert ja auch und gerade diese sogenannte kunstvolle Realwirtschaft davon, dass in allen möglichen Formen Kredit genommen werden kann, dass auch große Unternehmen Wertpapiere auflegen können, dass auch große Unternehmen mit Finanzgeschäften was verdienen. Das tun sie doch nicht deswegen, weil sie keine Autos mehr loswerden, sondern genau umgekehrt. Weil sie ihre Autos so gut loswerden und weil sie daran so viel verdienen, haben sie zuschüssiges Geld, das sie dann auch noch in Wertpapiere stecken können. Umgekehrt. Wenn das Ganze zusammenbricht, leidet dann deswegen auch die sogenannte Realwirtschaft am Zusammenbruch des Kredits.
Ja. Ich möchte da gerne auf einen Artikel im Gegenstand UKF 2 2010 hinweisen, der unter anderem auch auf Einwände, die Sie da gerade eben gebracht worden sind, eingegangen ist. Das ist der Artikel zum Wert, Brief an unsere Leser, die marxische Arbeitswertlehre und die Leistung des Finanzkapitals betreffend.
Also wenn es euch recht ist, würde ich jetzt gern noch ein bisschen was zu der staatlichen Krisenbewältigungspolitik sagen, dann können wir diese Diskussion danach ja vielleicht fortsetzen. Ich will mal so einsteigen. Es ist ja nicht notwendig, in irgendeiner Weise zu beweisen, dass die Pleite Griechenlands dass die Pleite Griechenlands oder die mögliche Pleite Griechenlands die Gefahr einer Krise des Euro heraufbeschwört. Das muss man deswegen nicht beweisen, weil alle Welt inzwischen davon ausgeht, dass es so ist. Das Faktum, dass da ein Zusammenhang irgendwie existiert, das ist allen geläufig bis hin zur Bild-Zeitung, dass es offenbar so ist, dass es den anderen Euro-Staaten überhaupt nicht gleichgültig sein kann, und sie selber stehen übrigens auch auf dem Standpunkt, dass es ihnen nicht gleichgültig sein kann, dass Griechenland pleite geht oder ob und wenn Griechenland pleite geht. Es unterscheidet offenbar diesen potenziellen oder möglichen Staatsbankrott von ähnlichen Ereignissen, wie es sie in der Vergangenheit des Kapitalismus nach 1945 gegeben hat. Argentinien, Südkorea, Malaysia, Thailand, frag mich nicht. Auch diese Staaten haben vor einer Zahlungsunfähigkeit gestanden und sind dann durch den IWF wieder in den Zustand der Zahlungsfähigkeit versetzt worden. Mit dem gleichen Verfahren. Es ist ihnen das Geld, was ihnen die Banken nicht mehr leihen wollten, vom IWF geliehen worden mit Auflagen. Sie haben sich dafür herzurichten und ihre Kreditwürdigkeit wiederherzustellen. Der Sachverhalt ist überhaupt nicht neu. Ich glaube, der erste potenzielle Staatsbankrott nach 1945 war schon 1961 Brasilien. Also es ist ja überhaupt nicht neu, dass über das Wirtschaften der Staaten mit Verschuldung, mit Kredit, Staaten in die Situation kommen, dass sie vom Bankkapital, vom Finanzkapital keinen Kredit mehr bekommen und deswegen die Frage für die Staatengemeinschaft auf dem Plan liegt, wollen wir, dass dieser Staat als Geschäftspartner, als Kreditbediener, als Handels... Kann man das irgendwie abstellen? Oder soll ich leiser sprechen? Als Handelspartner ganz und gar ausfällt? Oder wollen wir, dass dieser Staat weiterhin Bestandteil des Weltwirtschaftssystems bleibt? Dann bedarf es Anstrengungen aus einem staatlich organisierten Finanzüberbau, den zu kreditieren, damit er das wieder kann und weiter kann. Ich erinnere daran, weil immer so ein bisschen so getan wird, als wäre das jetzt, was da mit Griechenland passiert, eine völlig neue Angelegenheit. Nach der Seite hin ist es das überhaupt nicht. Das hat der Kapitalismus nach 1945 schon in diversen Weltgegenden fertiggebracht, Staaten so weit zu ruinieren, dass sie unfähig sind, ihre weitere Bedienung durch die aufgelaufene Verschuldung zu leisten, jedenfalls im Urteil derer, die sie ihnen Kredit gegeben haben. Die Besonderheit bei Griechenland ist ja genau die, dass Griechenland ein Bestandteil der Eurozone ist, dass Griechenland sich in einem Geld verschuldet hat, was eben nicht bloß ihre nationale Währung ist, sondern eine Währung eines Staatenverbunds. Und dass insofern, wenn dieses Stück Kredit platzt und kaputt geht, das Geld betroffen ist, in dem dieser Kredit genommen worden ist. Das ist übrigens, wenn Staaten sich in ihrer eigenen Währung verschulden, immer so. Da fällt das Urteil, dieser Staat ist unfähig, seine Schulden zu bedienen, zusammen mit einem Urteil über die Währung, der da heißt, dann ist auch das Geld dieses Staates nichts mehr wert, in dem diese Verschuldung erfolgt ist. Also insofern ist es gar kein großes Rätsel, dass in dem Moment, wo ein Land zumindest der Gefahr nach ausfällt, bei dem ein riesiger Batzen Euro-Schulden aufgelaufen sind, die Frage im Raum steht, was heißt das eigentlich für das Geld, in dem diese Schulden aufgelaufen sind? Diese Frage stellen die Märkte auf der Welt immer zu. Und in diesem Fall stellen Sie sich halt diese Frage gegenüber dem Euro, und zwar von dem ersten Moment an, wo die Pleite Griechenlands auf der Tagesordnung stand. Insofern hat es auch seine guten Gründe, dass beim Ausbruch oder am Anfang dieser ganzen, des ganzen Theaters drei Sachen eigentlich von Seiten der europäischen Staaten feststanden. Erstens, wir sind betroffen. Und wir sind betroffen heißt, wir können es nicht zulassen, dass dieser Bestandteil der Eurozone einfach bankrott macht. Das ist ein Beschluss und der gilt im Prinzip immer noch. Zwar redet man inzwischen von so etwas, was sie geordnete Insolvenz nennen, was immer man sich darunter bei einem Staat vorstellen mag. Aber der Beschluss zu sagen, das lassen wir nicht zu, dass die Märkte einfach einen Bestandteil der Eurozone für zahlungsunfähig erklärt, dieser Beschluss ist der Ausgangspunkt der ganzen Maßnahmen, die seitdem ergriffen worden sind. Der zweite Beschluss, der ebenfalls durchgehalten wird, ist, Griechenland muss in der Eurozone bleiben. Der Verbund dieser Staaten mit der gemeinsamen Währung muss bestehen bleiben und dieses Bestehenbleiben schließt ein, dass es nicht in Frage kommt, dass eins ihrer Mitglieder in irgendeiner Weise gezwungen wird, diesen Verbund zu verlassen. Und als drittes folgte dann aus diesen beiden Grundsätzen eine Konsequenz. Es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung aller europäischen Staaten, um zu verhindern, dass die Krise Griechenlands auf dem Wege der Kettenreaktion tatsächlich ganz Europa und den ganzen Kredit Europas ergreift und dann tatsächlich irgendwann bei der Währung ankommt, in der dieser faule Kredit genommen und nicht bedient werden kann. Was da jetzt genau zu tun ist, das war von Anfang an strittig, aber klar war immer und ist auch nach wie vor, Europa ist gefordert. Und insofern stellt sich ja die Frage, in welcher Hinsicht, was ist da der Auftrag des Staates an sich selber, was machen Politiker in einer solchen Situation, was nehmen sie sich vor? Eins war übrigens auch von Anfang an klar, wegen Griechenland, von Merkel und Sarkozy, schon ziemlich am Anfang eindeutig gesagt, wegen Griechenland machen sie das Ganze nicht, sondern wegen dem Euro. Über Griechenland heißt das Urteil, das ist ja auch in der deutschen Presse nach allen Seiten hin breitgetreten worden, über Griechenland heißt das Urteil, die haben über ihre Verhältnisse gelebt, die haben missgewirtschaftet, um die wäre es für sich genommen nicht schade, ein Staat, der sich so an dem Kredit vergreift, dem darf man eigentlich nicht helfen, aber wir tun es trotzdem eben nicht wegen ihm, sondern wegen dem gemeinsamen Geld. Nach der Seite hin schließt sich die Politik dem Urteil des Finanzkapitals uneingeschränkt an. Wenn die den Kredit Griechenlands entwerten, dann wird es schon an Griechenland liegen und prompt entdeckt man an deren Wirtschaft lauter Gründe dafür, warum das natürlich gar nicht gut gehen konnte. Und das ist nicht einfach ein politökonomisches Fehlurteil, sondern in diesem Schuldspruch, das liegt an denen, steckt schon das ganze Programm der Abwicklung der Krise, wie sich das die maßgeblichen europäischen Führer vorstellen. Sie betrachten Griechenland vom Standpunkt der Konkurrenz. Das Finanzkapital straft die ab und nicht uns. Und es muss sichergestellt sein und bleiben, dass das so bleibt. Man will die Krise auf Griechenland beschränken, dafür sorgen, dass auch wirklich nur Griechenland in der Krise ist und nicht der Euro. Und so soll verhindert werden, dass indem der eine Kredit für erledigt erklärt wird, die anderen solide bleiben und als solide erhalten werden. Also wenn man so will, zielt das ganze Programm übrigens nach wie vor auf eine Abtrennung des Umgangs mit den Schulden Griechenlands von der Frage, und was wird denn aus dem ganzen Verbund und was wird aus der Währungszone insgesamt. Um die wäre es nicht schade, aber wir sind betroffen. Es werden ja auch lauter Artikel wieder ausgegraben, wo gesagt wird, an sich hat sich Griechenland ja sowieso von vornherein in die Währungsunion reingeschummelt, als hätte es nicht gute Gründe für die Politik damals gegeben, dieses Land mit aufnehmen zu wollen, aber das nur nebenbei. Um die wäre es nicht geschadet, aber wir sind betroffen. So stellen Merkel und Sarkozy klar, dass es um etwas wesentlich Höheres geht, als bloß um die Frage, wie geht in Griechenland das Wirtschaften weiter. Es geht nämlich um das Gesamtprojekt Europa, das erzählt Merkel auch jeden Tag dreimal. Und deswegen vielleicht mal ein paar Worte dazu, was dieses Gesamtprojekt eigentlich ist und warum das so unbedingt geschützt, gerettet und aufrechterhalten werden muss. Jedenfalls aus der Sicht maßgeblicher europäischer Führer. Das Gesamtprojekt Europa ist nämlich überhaupt nicht bloß eine Währungsunion. Die haben einen gemeinsamen Währungsraum geschaffen damals, weil sie mit einem einheitlichen Wirtschaftsraum Europa eine neue ökonomische Grundlage für den Aufstieg Europas zur Weltwirtschaftsmacht schaffen wollten. Da galt das Urteil schon damals, was der Steinbrück freundlicherweise am Sonntag wiederholt hat. Allein ist Deutschland zu klein, um gegen die USA, den maßgeblichen Konkurrenten, weltwirtschaftlich zu bestehen. Also geht die Konkurrenz mit den USA um Geld und Reichtum und Macht nur, wenn man die anderen europäischen Staaten um sich versammelt, mit ihnen gemeinsam ein Geld schafft und damit sich eine ökonomische Grundlage für ein Europa besorgt, wo man mit den Amis von gleich zu gleich ökonomisch und im Endeffekt dann auch, jedenfalls so die Wunschvorstellung, politisch agieren kann. Der Euro ist von Anfang an als ökonomische Grundlage für ein Weltwirtschafts- und Weltmachtprojekt in die Welt gesetzt worden. Und das ist übrigens auch nach der politischen Seite hin der Grund, weswegen deutsche und französische Politiker so energisch sagen, das lassen wir uns von den Märkten nicht kaputt machen, weil das Projekt wäre dann in der Tat dahin, wenn Europa wieder, wie Sie so schön sagen, in Kleinstaaterei zerfallen würde und diese ökonomische Grundlage verloren gehen würde, die man sich mit dem Euro doch gerade so schön geschaffen hat. Und das ist ja mal eine dankenswerte Aufklärung übrigens in der Frage, wozu der Euro gut ist. Als er damals eingeführt wurde, kann ich mich erinnern, wurde der Nutzen dieses neuen Geldes immer damit erklärt, dass man nach Frankreich fahren könnte, ohne sein Geld bei der Bank einwechseln zu müssen. Inzwischen erfährt man so ganz, der Nutzen des privaten Touristen war doch wohl doch nicht die Triebfeder für dieses Projekt. So schlimm ist das mit dem Wechselkurs ja auch wieder nicht. Die Politiker stellen schon klar, was Geld für Nationen ist. Eben nicht ein nützliches Tauschmittel für den praktischen Gebrauch der Leute, sondern eben die ökonomische Quelle für einen Reichtum, der groß genug und wuchtig genug ist, um auf der Welt maßgeblich als politische Gewalt erstens ausnutzen zu können und zweitens politisch was zu sagen zu haben. Und das ist der Grund nicht nur dafür, dass der Euro nicht durch die Krise beschädigt werden soll und darf, nach der Auffassung Deutschlands und Frankreichs, sondern auch dafür, warum Frau Merkel so viel Wert darauf legt, dass Europa nicht durch die Krise leiden soll, sondern im Gegenteil, wenn es irgend geht, aus der Krise, wie sie immer so schön sagt, gestärkt hervorgehen soll. Europäische Politiker haben also einiges zu verteidigen gegen die Krise. Eben ein solches Weltgeld, was der Euro ja inzwischen ist, fungiert als Zahlungs- und Kreditmittel auch schon außerhalb Europas, ist Reservewährung bei anderen Staaten als Bestandteil ihrer Devisenbestände, hat also den Status erreicht, den der Dollar vorher hatte, und diesen Status will man auf keinen Fall verlieren. Die politökonomische Grundlage von diesem Geld ist allerdings etwas merkwürdig konstruiert. Es gibt ein gemeinsames Geld zwischen den europäischen Staaten, aber jeder Staat für sich haftet für seine Verschuldung mit dem Wachstum, das bei ihm stattfindet. So ist das in der Eurozone eingerichtet. Haushaltsfragen sind bislang jedenfalls noch die nationale Angelegenheit der Einzelstaaten. Und das ist ja auch 10 Jahre lang gut gegangen. Das Finanzkapital hat das Angebot des neuen Geldes angenommen und hat daraus eben diese Weltwährung gemacht, die es jetzt zu verteidigen gilt. Daran kann man aber gleichzeitig sehen, dass das ganze Projekt ein Konkurrenzprojekt ist. Da betätigt sich nicht ein gemeinschaftliches staatliches Standort- und Wachstumsinteresse, sondern was jeder einzelne Staat vom Euro hat, das hängt eben ganz davon ab, was er auf seinem Standort an Wachstum zustande bringt. Und dieses Ergebnis ist ja auch in Europa sehr eindeutig ausgefallen. Die Wirtschaftsmacht Deutschland hat sich mit dem Euro gestärkt und die sogenannten Peripheriestaaten haben als Wachstumsmittel für deutsches und französisches Kapital getaugt und bleiben jetzt auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben. Wo kommen denn die deutschen Exporterfolge her? Eben daraus, dass Deutschland seine überlegene Konkurrenzstellung genutzt hat, um an diesen Ländern zu verdienen. Und deswegen sehen die innereuropäischen Konkurrenz auch so aus, wie sie jetzt inzwischen aussehen. Insofern ist das Ganze eigentlich für Deutschland eine sehr erfolgreiche Entwicklung. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn ein Schuldner im Euro ausfällt, dann ist eben nicht bloß dieser Staat pleite, sondern ein großer Batzen des Kredits ist kaputt, in dem alle anderen auch wirtschaften. Und dann ist eben die Frage in der Welt, was taugt eigentlich das Gesamtkonstrukt? Und die zweite Frage, die damit eben genau deswegen auch in der Welt ist, ist, wer ist denn eigentlich der Leidtragende, wenn griechische Staatsschulden platzen? Und da fällt Ihnen ein, dass das ja nicht bloß griechische Banken sind, sondern maßgeblich eben auch französische, die an griechischen Geldbedarf verdient haben und jetzt die Geschädigten sind, wenn Griechenlands Schulden entwertet werden. Zusammengefasst kann man also sagen, der Befund der Staaten heißt, der Batzen Bankkredit, der kaputt geht, ist zu groß, als dass man ihn einfach platzen lassen könnte. Da hängt viel zu viel Bankgeschäft dran, und zwar nicht bloß in Griechenland, sondern eben im gesamten Europa. Und das sagt eben auch was über die Geschäftslage der Banken insgesamt. Diese Verluste können sie offenbar nicht wegstecken, also droht ihnen die Zerstörung ihres Kapitals insgesamt, wenn der Staat nicht dafür sorgt, dass die Entwertung der Schulden aufgehalten wird. Es gibt eben tatsächlich, das ist ein bisschen der Wahnsinn dieser Produktionsweise, einen Zustand, in dem es tatsächlich zu viel Kredit gibt. Zu viel Geld, als dass es noch lohnende Anlage finden könnte. Zu viel Reichtum, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das sein soll. Das gibt es aber auch eben nur in einer Wirtschaft, wo die Vermehrung von Geld der Zweck allen Wirtschaften ist. So viel ist klar, wenn die Banken selber ihre Geschäftsgrundlage ruinieren, wie unter 1 dargestellt, dann sind die Staaten die einzigen, die noch in der Lage sind, dagegen was zu tun. Da sind sich übrigens alle einig, dass das so ist. Dass das in der Krise die Aufgabe der Staatsmacht ist, dass das ist, worum sie sich zuvörderst zurzeit zu kümmern hat. Es gibt lauter Beschwerden, dass die Politik da alles falsch macht. Die macht zu viel, sie macht zu wenig, zu spät. Aber ein Zweifel daran, dass sie das kann im Prinzip, was sie sich da vornimmt, den gibt es im Grunde nicht. Und deswegen möchte ich im ersten Teil der Erläuterung dessen, was die Staaten da eigentlich machen, ein paar allgemeine Ausführungen dazu machen, was das eigentlich für eine merkwürdige Veranstaltung ist, die Staaten da machen, wenn sie sagen, wir retten jetzt unseren Kredit. Vielleicht zum Einstieg erstmal die Erinnerung daran, was sie überhaupt tun. Erstens, sie kreditieren Griechenland, stehen also für die Schulden Griechenlands gerade, garantieren den Banken die bei ihnen in den Büchern stehenden entwerteten Papiere, indem sie Griechenland quasi das Geld dafür stiften, mit dem sie diese Schulden weiter bedienen können und halten das Land auf diese Weise zahlungsfähig. Das Ganze geht einher mit Konditionen und zusätzlichen Auflagen, mit Kontrollmaßnahmen und Vorschriften zur Steigerung der Staatseinnahmen. Da komme ich später noch drauf. Das Zweite, was sie machen, ist, dass sie die Banken darauf festlegen oder versuchen festzulegen, einen Teil dieser Schulden zu streichen, zu entwerten, also zu akzeptieren, dass ein Teil dessen, was sie in ihren Büchern stehen haben, tatsächlich wirklich nichts mehr wert ist. Bei dem ersten Paket waren es noch 20%, inzwischen sind sie bei 60. Das sollen die Banken aber freiwillig und aus eigener Berechnung heraus machen. Und das Dritte ist die Erfindung einer völlig neuen Institution, die es in der Weltgeschichte so noch nicht gegeben hat, dieses berühmten Stabilisierungsfonds. Eine Art staatlicher Bank, die dafür zuständig ist, im Fall der drohenden Pleite der anderen europäischen Staaten tätig zu werden, deren Anleihen aufzukaufen, Banken zu kreditieren, also überall dort mit zusätzlichem Kredit einzuspringen, wo der normale zu platzen droht. Also, was sie machen ist, gemeinsam emittieren die Euro-Staaten eine riesige Masse neuer Anleihen. Weil dieser Fonds finanziert sich ja selber, auch an den Finanzmärkten, besorgt sich das Geld darüber, dass er sich bei eben denselben Banken zusätzliches, neues, frisches Geld leiht, mit dem er die alten Staatspapiere aufkauft. Das Zweite, die Bankenwelt soll sich an den Entwertungskosten beteiligen. Und das Dritte ist, wie am Anfang erwähnt, die Durchsetzung eines rigorosen Sparprogramms in den Staaten, deren Kredit in Frage steht. Und mit diesen drei Abteilungen zusammen soll das Finanzkapital so beeindruckt sein und sich so gestärkt fühlen, dass es seine Herunterspekuliererei der Schuldtitel einstellt und sein normales Geschäft wieder aufnimmt. Wie gesagt, diese Rettungsaktion hat zwei Abteilungen oder zwei Seiten. Das erste ist quasi das Allgemeine daran, was Staaten in der Krise immer machen. Und das zweite sind Besonderheiten, die sich daraus ergeben, dass das im Euroland stattfindet. Und ich will die beiden Seiten mal ein bisschen auseinandersortieren. Nicht zuletzt deswegen, weil das in der öffentlichen Debatte immer alles kreuz und quer durcheinander geht. Was machen Staaten da eigentlich, wenn sie so einen Fonds gründen und sagen, so, wir setzen jetzt quasi sowas wie eine neue Staatsbank in die Welt und die hat jetzt explizit den Auftrag, ja nicht Geschäft zu machen mit Kredit, sondern faulen Kredit aufzukaufen und das über die Ausgabe neuer Anleihen zu finanzieren. Und für diese neuen Anleihen stehen dann die Staaten mit ihren jeweiligen Haushalten gerade. Der Staat bringt sich da ins Spiel als Kreditschöpfer. Bislang hatten wir ihn als Kreditnehmer. Jetzt tritt da selber auf den Plan und sagt, ich gebe, ich stelle mich hin und sage, ich schaffe neue Gelegenheiten für das Finanzkapital, indem ich selber neuen Kredit stifte, leiste etwas, was die Branche normalerweise durch ihre Geschäftstätigkeit selber leistet, tritt in Haftung um den Wert ökonomisch herunterspekulierter Papiere zu garantieren. Dieser Kredit hat einen eigentümlichen Zweck. Der dient nämlich überhaupt bloß dafür, kaputten Kredit zu ersetzen. Also er dient nicht dem Wachstum, er dient auch nicht der Bedienung vorher fürs Wachstum aufgenommener Kredite, sondern rein diesem politischen Zweck, Verhinderung von Entwertung durch Ersatz von neuem. Der Staat betätigt sich also sozusagen als Instanz, die außerhalb des ökonomischen Systems des Kredits steht, selber nicht unmittelbar der Logik des Bankgeschäfts unterworfen ist und in dieser Eigenschaft Kredit schöpfen kann, die einzig noch verlässliche Quelle von neuem Geld, weil die Banken selber sind ja keine Quelle von neuem Geld mehr, weil sie sich ja selber in die Spirale des Misstrauens hineingewirtschaftet haben. Der Staat zieht Kredit pur auf seine Macht, das zu tun, ohne jeden Bezug auf das Wachstum, sondern eben allein für diesen Zweck der Rettung und Erhaltung und der Garantie von kaputten Kredit. Das ist die eine Seite der Aktion. Die andere ist, benutzen tut er dafür genau die Geschäftsgepflogenheiten der Finanzmärkte. Denn die neuen Anleihen, die dieses seltsame Institut da ausgibt, das sind ja wieder Angebote ans Finanzkapital, die die als Kapital anerkennen und vermarkten sollen. Das drücken sie dann so aus, dass sie sagen, diese Anleihen sind niedriger verzinst als das, was Spanien oder Portugal dafür zahlen müssten. Das ist erstmal der grundsätzliche Widerspruch hier dieser Staatsaktion. Es ist einerseits ein außerökonomischer Eingriff in die Märkte, ein Eingriff, der übrigens im normalen staatlichen Kreditgebaren nicht nur nicht vorgesehen ist, sondern sogar eigentlich ausdrücklich verboten. Die Staaten machen zurzeit sowieso lauter Sachen, die sie sich vor ein paar Jahren noch verboten haben. Es ist ein außerökonomischer Eingriff und es ist zweitens ein außerökonomischer Eingriff, der genau den Prinzipien gleichzeitig folgen soll, die dem Finanzgeschäft selbst innewohnen. Und das ist ja auch so gewollt, weil der Staat will mit seiner Aktion ja die Logik des Finanzgeschäfts nicht außer Kraft setzen, sondern wieder zur Wirksamkeit bringen, indem er Kredit sichert und sagt, so damit habt ihr wieder jetzt ein Geschäftsmittel, mit dem sich wirtschaften lässt. Und es ist ja sogar so, dass die Märkte geradezu aufgefordert werden, diese neuerlichen Schuldtitel dem Test zu unterziehen, den sie schon die ganze Zeit machen. Es bleibt letztlich dann doch wieder ihrem spekulativen Urteil überlassen, ob sie auf die staatliche Garantiemacht vertrauen oder ob sie weiterhin ihr Misstrauen gegen die Staatsschulden betätigen. Und das Ganze geht überhaupt nur, weil die Staatsgewalt in der Tat der einzige Akteur im Finanzwesen einer Nation ist, dessen Macht zur Kreditschöpfung nicht unmittelbar vom Erfolg des Geschäfts abhängt, das damit gemacht wird. Seine Macht, Kredit zu stiften, beruht, das habe ich ja im ersten Teil ja schon erläutert, auf seiner Herrschaft über ein ganzes kapitalistisches Geschäftsleben und nicht wie bei einem Unternehmen darauf, dass unmittelbar Gewinne zurückfließen, mit dem der Kredit bedient wird.
Ich finde, du bist jetzt ein bisschen unscharf. Du redest von dem Staat.
Ich rede von dem Staat, ja. Das mache ich jetzt ausdrücklich, weil ich im zweiten Punkt unterscheiden will zwischen Deutschland und Griechenland. Gut. Ich will erst mal sagen, das ist der Widerspruch, der diesem der diesem Prinzip, der dieser Art staatlicher Bankenrettung und staatlicher Kreditrettung immer innewohnt, egal welcher Staat das macht. Der hat den Widerspruch an sich, dass er auf sich Kredit zieht, ausdrücklich zu einem Zweck, für den der Kredit nicht vorgesehen ist, und tut das gleichzeitig, das war schon bei der ersten Bankenrettung so, und tut das gleichzeitig so, dass er wiederum dem Finanzkapital das Angebot macht, wir geben euch jetzt neue Titel, beurteilt ihr, ob ihr denen das Vertrauen schenken wollt, was ihr den alten Papieren nicht mehr schenkt. Wie dieser Widerspruch, da komme ich noch mal drauf, komme ich jetzt noch drauf, wie dieser Widerspruch sich jetzt in der Eurozone abspielt, ändert erstmal daran nichts, dass es dieser Widerspruch ist, der sich da abspielt. Übrigens, dieses wir sind in der Lage, wir haben die Kreditmacht, wir können neue Institutionen schaffen, die Kredit nehmen, getrennt und unabhängig davon, dass eine ganze Reihe von Euro-Staaten schon entweder keinen Kredit mehr haben oder drohen, ihn zu verlieren. Das ist auch genau der Grund, warum gleichzeitig die Staaten sich hinstellen und sagen, und an dem Paket sollen übrigens die Banken sich beteiligen. Ja, wenn es letztlich an deren finanzkapitalistischer Kalkulation hängt, ob die Rechnung des Staates mit der Rettung aufgeht, ob die Garantieerklärung reicht, dann ist es gut und nicht schlecht, wenn die Vertreter dieser Märkte sozusagen gleich vorweg beteiligt werden, sich gleich eingebunden sehen in den Akt der Rettung und sich freiwillig bereit erklären, ein Stück des zu Rettenden gleich abzuschreiben. Das entlastet auf der einen Seite den Staat und erhöht auf der anderen Seite seine Fähigkeit als Garant sich zu betätigen. Freiwillig ist deswegen wichtig, das ist nicht bloß eine Floskel, weil die Banker damit zu Protokoll geben sollen, dass das staatliche Krisenmanagement zu ihren Berechnungen passt und deswegen die Chance hat, das nötige Vertrauen zu stiften. Man sieht also, die Staaten sind auf das Gelingen des Geschäfts des Finanzkapitals schwer angewiesen. Die müssen das letztlich bringen. Und alles, was der Staat dazu tun kann, dass sie das bringen, ist ihnen eben diese Garantie auszusprechen, dass sie auf jeden Fall hinter ihrem Geschäft stehen. Das hat die Verlaufsform oder den Widerspruch, dass die Staaten sich immer an folgendem Hin und Her abarbeiten. Einerseits müssen sie mit ihrer Kredithoheit machtvoll auftreten, um mit ihren Garantieerklärungen glaubwürdig zu sein. Und dafür können eigentlich die gestifteten Pakete immer gar nicht groß genug sein. Deswegen ist es immer so, dass kaum haben sie eins beschlossen, garantiert irgendein Politiker daherkommt und sagt, das ist viel zu wenig und reicht nicht, weil die Beschränkung in gewisser Weise logisch im Widerspruch zu der absoluten Garantie steht, die der Staat ja da abgeben will. Dass es dann die andere Fraktion gibt, die sagen, wir dürfen das nicht über Gebühr strapazieren, ist aber genauso logisch. Weil wenn die Rettung glaubwürdig sein soll, muss sie sich ja wieder rechtfertigen aus dem Kreditstatus, den der neue Kreditgeber hat. Deswegen muss man, wenn man ein solches Paket in die Welt setzt, auch schon darauf achten, was die Märkte einem als Kreditschöpfer zutrauen. Den Widerspruch werden die nicht los. Der betätigt sich im Moment gerade in dem Streit zwischen Merkel auf der einen Seite und Sarkozy auf der anderen Seite über die Frage, wie macht man aus dem Rettungsschirm ein Vielfaches seiner Finanzmacht, ohne die Haushalte zu belasten. An dem Widerspruch zerren sie rum und streiten sich. Und das tun sie deswegen, weil sie eben der festen Überzeugung sind, dass die Rettung eine Frage des richtigen oder falschen Rezepts sind. Dagegen wollte ich einfach nochmal festgehalten haben, das ist keine Rezeptfrage, sondern das liegt in der Logik der Sache, dass es eine Garantie für die Wirksamkeit dieser staatlichen Maßnahmen nicht gibt, wegen dem, was sie sich vornehmen und wegen dem Mittel, dem einzigen Mittel, was sie dafür haben. Ich kann das nochmal so zusammenfassen, als Übergang auf den Punkt, wie sieht denn das eigentlich in Euroland aus? Dieselbe Instanz, die mit zuverlässiger Zahlungskraft für die Finanztitel bürgen soll und die auch die einzige ist, die dafür bürgen kann, die ist doch gerade die, die von den Finanzmärkten in Frage gestellt wird. Es ist letztlich so, dass die Staaten mit Geld, das sie nicht haben, sicherstellen müssen, dass ein Geld, was gestern schon kaputt gegangen ist, weiter als solches funktioniert. Das ist allerhand, was sie sich da vornehmen und daran, an den Streitereien, die sie sich dabei einhandeln, sieht man auch, was das für eine Aufgabe ist. Wie läuft das in Europa? In Europa läuft das insofern anders, als der allgemeine Befund, die Staaten sind alle überschuldet, von den Finanzmärkten ja so gar nicht exekutiert wird, sondern so exekutiert wird, dass die einen in ihrem Kreditstatus bestätigt werden, das betrifft vor allem Deutschland, und die anderen abgestraft werden. Und daraus ergibt sich die etwas paradoxe Situation, dass Deutschland und Frankreich maßgeblich als Kreditgeber auftreten, die die dankenswerte Aufgabe haben, die schwachen Bestandteile ihrer Eurozone durch ihre neue Kreditschöpfung und Kreditstiftung zu retten. Die einen sind die Herren über die neuen Programme, die anderen sehen sich genötigt, als Bittsteller anzutreten und zu fragen und nachzuschauen, wie sie weiterhin zahlungsfähig gehalten werden können. Und das schafft ein neues Verhältnis zwischen den Staaten in der Eurozone, eben das Verhältnis von Aufsichts- und Kontrollmächten, die dafür sorgen und darauf achten, was Staaten wie Griechenland und Portugal mit ihrem Geld überhaupt noch machen dürfen, und denen, die eben sich als Befehlsempfänger der Zentralen in Paris und Deutschland aufführen sollen und müssen und sicher auch schwer genug tun, dieser Rolle nachzukommen. Für Deutschland und Frankreich ist das in gewisser Weise eine Zumutung, aber absolut nötig. Und so ziehen sie das halt auch durch. In der Kombination, erstens, nach der Seite der Rettung des Finanzkapitals wird alles getan, damit deren Geschäft weitergeht. Und nach der Seite der verschuldeten Staaten wird energisch darauf gedrungen, dass die den Beweis abliefern, dass sie wieder sich kreditwürdig machen wollen und können. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Massengeld, mit dem die Banken gerettet werden, und den Sparprogrammen, die gegen die Bevölkerung der jeweiligen Staaten durchgesetzt werden. Diese Sparprogramme sind, wenn man so will, das Beweismittel gegenüber den Finanzmärkten. Wir machen nicht einfach willkürlich lauter neue Schulden. Wir setzen nicht einfach freihändig und beliebig lauter neue unbedienbare Verpflichtungen in die Welt, sondern wir sorgen auch dafür, ganz praktisch, dass die Länder, in denen über die Verhältnisse gelebt worden sind, sich so herrichten, dass sie wieder Kredit verdienen, dass sie aus eigener Kraft wieder in die Lage versetzt werden, dass bei ihnen Geld verdient werden kann. Diese Sparprogramme sind nach der Seite hin was Doppeltes. Sie sind ein Beweismittel gegenüber den Finanzmärkten, ein Beweismittel für den Willen der führenden Staaten in Europa, insgesamt für eine Solidität des europäischen Kredits zu sorgen, gerade dann, wenn sie ihn massiv ausweiten. Und sie sind die Abteilung des politischen Programms. Europa muss neu organisiert werden, wenn es besser als Finanzmacht und besser als Wirtschaftsmacht in Zukunft funktionieren soll. Die Garantie der neuen Schulden muss glaubwürdig sein. Und für diese Glaubwürdigkeit muss Griechenland sparen. Und was es heißt, wenn ein Staat spart, das wird dann an der Bevölkerung ausgetragen in den Formen, wie man sie in der Zeitung lesen kann. Es ist natürlich ein Widerspruch, und der bleibt es auch, und der ist Ihnen in gewisser Weise auch bewusst, einem Land den Kredit zu streichen, zu sagen, ihr seid zahlungsunfähig, neuen Kredit bekommt ihr nicht, ihr werdet in der Lage gehalten, den Aufgelaufenen zu bedienen, aber neue Schulden dürft ihr nicht machen. Macht euch unter der Bedingung wettbewerbsfähig. Da findet aber Merkel gar nichts dabei. Und wie das geht, wird im Moment gerade an Griechenland durchgezogen. Absolute Billiglöhne, Streichung aller überflüssigen Posten im Haushalt, Privatisierung der Staatsbetriebe, die sich ans Kapital verkaufen lassen, Neuorganisation von so etwas wie einem Billiglohnland, das dann auch auf diese Weise zum neuen Angebot für die Wiederanlage von Kapital sein soll und das gleichzeitig an sich beweist, dass es kein überflüssiges Geld für irgendwelche Leute ausgibt, die dem Land kein Wachstum einbringen. Und daran kann man studieren, wie direkt und wie unbefangen in der Krise die Vertreter der sozialen Marktwirtschaft das Geheimnis des Reichtums in ihrem Laden und nicht nur dort in Griechenland, sondern auch bei uns aufsagen. Die Arbeit muss rentabel sein, produktiv und billig. Der Lebensstand eines Volkes bemisst sich daran, was bislang an Wachstum hervorgebracht worden ist, ob das Finanzkapital dieses Wachstum mit weiterer Kreditierung honoriert oder nicht. Und die Lohnarbeit ist eine Waffe zur Attraktion von Anlagen von Unternehmen, die an ihr verdienen können. Und wenn sie das nur darüber bewerkstelligen kann, dass sie billig ist, dann ist das eben das Mittel der Wahl und heißt dann für Griechenland Wettbewerbsfähigkeit. Herr Rösler ist so freundlich, eine Gruppe von potenziellen Investoren und Bankern zusammenzustellen, die dann nach Griechenland fahren, das Land besichtigen und sich anschauen, was sich denn da so machen lässt. Im Moment meinen sie, es wäre nicht allzu viel. Das drückt die Brutalität nochmal aus, mit der die Lebensverhältnisse dort dem Gesichtspunkt subsumiert werden. Wo sich nichts verdienen lässt, hat auch keiner, bekommt auch keiner was zu verdienen und der Staat hat seine ganze Politik an dem Gesichtspunkt zu orientieren, dass sich wieder Verdienstgelegenheiten schaffen lassen und das ohne das Mittel, mit dem Staaten das normalerweise machen, nämlich ohne Kredit. Insofern will ich zum Schluss nochmal auf den Protest zurückkommen, den ich am Anfang kritisiert habe. Profit over people ist der Vorwurf der Protester an die Politik. Profit kann man in dem Sinne gar nicht überbetonen, weil der Profit, das zeigt sich ja gerade in der Krise, ist kein bloßes Privatinteresse, das man mehr oder weniger betonen kann. Es ist das Grundgesetz unserer Wirtschaftsweise und die Macht dieser Wirtschaftsweise ist nicht eine, die unabhängig existiert von der Staatsgewalt oder gegen ihren Willen oder darüber, dass die Staatsgewalt nicht ausreichend auf sie aufgepasst hätte, sondern die deswegen existiert, weil das die Grundlage von Reichtum und Macht der Nation ist Und weil sie in der Welt mit ihrem Staatswesen so gut dastehen, wie das Geschäft mit der Armut für diejenigen gut geht, die daran und damit verdienen. Und das Prinzip ist es eben, was Akkumulation und Überakkumulation hervorbringt und dann die Selbstzerstörung der auf Zukunft gerichteten Verwertungsansprüche organisiert. Und das kriegen die Leute dann eben so mit, wie anfangs gesagt, dass ihnen klar gemacht wird, ja, wo das Finanzkapital nichts mehr zu verdienen habt, da wird leider auch aus euren Lebensperspektiven nichts. Und das macht nicht einfach das Finanzkapital für sich, sondern an Griechenland und Spanien und so weiter kann man ja gerade studieren, dass es die Staaten selber sind, die sich zum Akteur und Agenten der Durchsetzung dieses Befunds machen und dafür sorgen, dass aller Reichtum zerstört wird, der sich fürs Wachstum nicht lohnt. Und insofern ist es sehr verharmlosend, wenn man sich in einer solchen Situation den Rückkehr zur Normalität wünscht. Weil das machen die Staaten ja auf ihre Weise mit ihren Rettungsprogrammen auch klar. Nur die ausreichende Vernichtung der zu viel geschaffenen Werte und alles, was dran hängt, ist überhaupt die Grundlage und die Voraussetzung dafür, für die Wiederanlage von Kapital. Nur dann, wenn unbedienbarer Kredit aus den Büchern der Banken und der Staaten verschwindet, finden sich wieder Angelegenheiten, damit es wieder aufwärts gehen kann. Das kann dauern. Ja, ich bin zu Ende. Alles, was es an Fragen, Einwänden und so weiter gibt, ist jetzt Thema. Also es sind selbstverständlich auch alle Fragen zu von mir nicht erläuterten und erwähnten Momenten der gegenwärtigen politischen und sonstigen Auseinandersetzung über dieses Thema erwünscht. Ich habe versucht, die Prinzipien der staatlichen Bewirtschaftung der Krise zu erläutern, aber ich bin nicht auf alle Debatten und alle Vorschläge und alle Gesichtspunkte eingegangen, die da aktuell eine Rolle spielen. Also wenn es zu dieser Abteilung Fragen oder Diskussionsbedarf gibt, sind die natürlich...
Ich hätte noch eine Frage, weil es wird jetzt zurzeit sehr viel diskutiert, dass das Problem dadurch entstanden ist, dass den Banken in den letzten Jahren, die Bretton Woods-Rating, zu viele Möglichkeiten gegeben wurden, Kredite zu vergeben, zu spekulieren. Das heißt, inwieweit die Staaten selber sich dadurch die Situation jetzt ausgesetzt sehen, die sie selber mit geschaffen hat, indem sie den Kapitalmärkten zu großen Einfluss ermöglicht haben.
Wie groß ist denn zu groß?
So, dass sie jetzt das Gefühl haben,
die Staaten wurden mehr nicht gewählt. Ja, weißt du, das ist so eine interessante Diagnose von hinterher. Ich habe ja vorhin versucht zu erläutern im ersten Teil, dass es für eine Staatsgewalt, die mit Kredit Wachstum fördert und diese Wachstumsraten auch bekommt, überhaupt keinen Grund gibt. Ebenso wenig übrigens auch für eine Bank keinen Grund gibt, dieses neuerliche Wachstum nicht wiederum zur Grundlage für weitere Kredit Ausweitung zu nehmen. Der Grund ist doch nicht, dass das irgendwann mal zu viel wird, sondern dass jeder Kredit, das ist erstmal seine Wesensbestimmung, eine Vorwegnahme von zukünftig noch zu erwirtschaftendem Reichtum ist. Kredit ist Spekulation. Also die Vorstellung, es gäbe sowas wie einen soliden Kredit und einen, der dann irgendwann in Spekulation umschlägt, ist deswegen verkehrt, weil es von der Vorstellung ausgeht, dass es ein Maß gäbe, in der Aktion des Kredits selber ein Maß gäbe für die Berechnung einer zukünftigen Gewinnerwirtschaftung. Dabei ist doch die Leistung des Kredits gerade, deswegen übrigens, wofür er sowohl von Unternehmen geschätzt wird, wie von Staaten. Die Leistung ist doch gerade Zahlungsfähigkeit, Geld in die Welt zu setzen, das noch nicht verdient worden ist, um darüber, ich nehme es jetzt mal von den Unternehmen, dem Unternehmen neue Freiheiten bei der Umorganisation der Produktion zu geben, damit wieder mehr verdient werden kann.
Darf ich gerade das letzte Argument, was noch gefallen ist, weil da habe ich auch mal ordentlich gestutzt, weil es hieß, der Kredit, der faul ist, der muss vernichtet werden. Da ist doch auch bei deinen Argumenten genau die Differenzierung gemacht worden.
Na, hinterher erweist
sich. Ich wollte im ersten Teil gerade sagen, es gibt im Moment der Kreditvergabe selber, kein Banker vergibt mit Absicht faulen Kredit, sondern er vergibt einen auf die spekulative Erwartung der Bedienung durch seinen Kreditnehmer. So, ob die aufgeht oder nicht, das ist erstmal prinzipiell eine Frage dessen, ob das Geschäft in dem Falle eines Unternehmens mit dem Kredit gelingt, also der Überschuss dann tatsächlich reinkommt. Das Ganze ist ja auch nur vielleicht nicht ganz unwesentlich eine Konkurrenzveranstaltung beim Staat, ob das Wachstum dann tatsächlich auch zustande kommt. So. Die Leistung des Kredits, das wollte ich erstmal betonen, ist doch aber deswegen wird er genommen und deswegen wird er auch gegeben. Deswegen lässt sich mit ihm so viel Geld verdienen. Die Leistung besteht erstmal darin, die Schranken der verfügbaren, der bereits erwirtschafteten Gelderträge zu sprengen, diese Schranken aus der Welt zu schaffen, um gerade darüber mehr Wachstum herbeizuführen. Und daran sieht man, dass es der Zweck, für den der Kredit vergeben und genommen wird, aus Geld immer mehr Geld zu machen, eine jeweils zurückfließende Geldsumme nur danach zu beurteilen, ob sie sich wieder anlegen lässt für einen neuen Überschuss. Das ist der Grund dafür, warum dann rückblickend festgestellt wird, das wird irgendwann zu viel. Das kann man sich an 1000 Beispielen klammern. Das ist erstmal das elementare Prinzip. Und dazu sagen, nachträglich zu sagen, das hätte man da vorher wissen können, tut so, als gäbe es an dem Geschäft selber, außer dem Maß, was die Banken selber kennen, nämlich man muss Rücklagen bilden, tun sie ja, man muss sich um ausreichende Einlagen kümmern, tun sie auch, die Einlagen gehören ihnen übrigens auch nicht, die gehören ja schließlich ihren Einlegern. Man muss sich um Liquidität kümmern, also ein gutes Kreditverhältnis zu der Konkurrenz. Und wenn man das alles richtig macht, dann geht die Rechnung auf. Das ist erstmal, so funktioniert eine Bank und das ist auch richtig so. Was heißt richtig so? Das ist auch, das liegt an dem, womit die ein Geschäft macht, dass sie so funktioniert. Und nicht daran, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt Geschäfte macht, denen man noch vermutlich zutrauen könnte, dass sie gelingen und einen Tag weiter dann nicht mehr. Dafür gibt es kein Maß. Außer in dem bereits, das einzige Maß, was es gibt, ist in den bereits aufgelaufenen Erträgen und in der Frage, lässt sich aus den aufgelaufenen Erträgen wieder mehr machen. Also und deswegen ist die, und das macht die gleich nochmal, deswegen ist die Vorstellung, wenn wir sozusagen an einer bestimmten Stelle aufgehört hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Geht das so völlig an dem vorbei, was da stattfindet?
Und zwar, wie ist denn die Überleitung von Staatsschulden?
Bitte?
Wie ist die Überleitung zu den Staatsschulden? Also die häufen sich ja über einen längeren Zeitraum an und du hast gesagt, dass die immer wieder abgelöst werden mit neuen Krediten.
Ja.
Wie ist da die Rechnung der Banken? Also die, da werden ja muss ja dieselbe sein.
Das ist dieselbe, ja. Es gibt ja diese interessante Kategorie der Netto-Neuverschuldung, die auch Peer Steinbrück wieder mal freundlicherweise fürs Publikum am Sonntagabend erläutert hat. Und die drückt das eigentlich sehr schön aus. Sie sagt, Netto-Neuverschuldung heißt, wie viel zusätzliche Verschuldung über die hinaus, die wir schon haben, meinen wir uns aufgrund der jetzigen Wachstumsraten leisten zu können. Und auch da ist die, wenn ich jetzt mal die Rechnung vom Staat her sage, die Rechnung ist mit Geld, das noch nicht verdient worden ist, zusätzlicher Zahlungsfähigkeit, noch nicht bezahlten Steuern, lässt sich die nationale Wirtschaft, der nationale Standort so herrichten, zurichten, dass wieder mehr Einnahmen kommen, mit denen sich dieser Kredit problemlos bedienen lässt. Das ist die Art und Weise, wie, ja, was ich gesagt habe, wie eine Staatsgewalt im Kapitalismus von ihrer ökonomischen Basis lebt, mit allem, was dazugehört.
Und das Kalkül der Banken immer wieder sozusagen neu, was bei mir jetzt nicht ganz offen die Frage ist einfach, warum lassen sich die Banken gefallen, dass der Staat sozusagen so eine Unmenge an Geld anhäuft?
Wieso gefallen? Die verdienen ja doch dran. Du musst ja immer mal, das ist also technisch gesehen ist es sehr schlicht, aber es hat es in sich. Der Staat kreiert ein Wertpapier. Der leiht sich von der Bank 100 Euro und zahlt der Bank 103 Euro zurück. So, damit ist ein Schuldtitel. Damit ist ein Papier in der Welt, was den Wert 3% auf 100 repräsentiert. Das ist Kapital. So werden aus Schulden Kapital. Und die Bank nimmt die sogar mit Begeisterung bislang. Deswegen haben die Staaten haben ja die höchsten Ratings, weil der Staat ja jederzeit zahlungsfähig ist, schlicht und einfach deswegen, weil er als Instanz, die über einen ganzen kapitalistischen Standort herrscht, jederzeit in den Steuern eine Bedienungsquelle für diese Schulden hat.
Ja, genau genommen, weil bisher die Banken bei den meisten Staaten es angenommen haben, dass diese Selbstbehauptung des Staates, ich kann das tatsächlich immer zurückzahlen, mein Wachstum wird stattfinden, auch hinhaut. So wie Banken geben immer dann Leuten einen Kredit, wenn sie denken, die schaffen das, ihr Versprechen einzuhalten, erstens die Zinsen zu zahlen und zweitens zum Schluss des Kredites ihn auch zurückzuzahlen, vielleicht sogar zu revolvieren und nochmal auszuweiten.
Ich wollte weniger darauf abstellen, dass die Banken was annehmen, sondern ich wollte sagen, worauf gründen die denn ihre Sicherheit, dass die Wertpapiere, die ein Staat emittiert, eine sichere Kapitalanlage sind. Und das, die gründen ihr Urteil darauf, dass es tatsächlich die politische Gewalt ist, in deren Hoheit es liegt, mit dem Geld erstens Wachstum anzukurbeln und zweitens daraus entsprechende Steuereinnahmen bei ihren Bürgern zu kassieren.
Okay, nur so lange, wie sie das glauben können. Reihenweise gibt es Staaten, die sagen von sich, ich bin ein Staat und ich kriege trotzdem keinen Kredit.
Das ist die Konsequenz davon. Ja. Aber das ist die Konsequenz davon. Das ist die Beurteilung der Fähigkeit einer Staatsmacht, Wirtschaftsförderung wirkungsvoll zu betreiben. Das hängt zum Beispiel erstmal davon ab. Deswegen sind ja die amerikanischen Staatsschuldtitel auch die sichersten Kapitalanlagen der Welt. Welche Masse Kapital ein Staat überhaupt unter seiner Fuchtel hat, wie groß der Standort ist, wie viel an kapitalistischem Reichtum da generiert wird, was da an Überschüssen zusammenkommt. Das ist die Steuerquelle. Das ist die Steuerquelle, die der Staat hat und auf die er Kredit zieht. und dass es eine Steuerquelle ist, das hat natürlich zu tun mit der Massewachstum, fällt aber nicht unmittelbar mit ihr zusammen. Das kannst du sogar noch an Griechenland studieren. Die Griechen erhöhen jetzt die Steuern und dann müssen die Leute die zahlen. Dass das nicht besonders wachstumsförderlich ist, dass die Leute mitten in der Krise auch noch die Steuern erhöht bekommen, ja, das wissen die Beteiligten auch, aber sie sagen, in deiner Macht steht es doch. Und mit diesen Geldeinnahmen ist jetzt was Wichtigeres zu tun, als Wachstum zu fördern, sondern zu beweisen, dass du bereit bist, die aufgelaufene Schuld zu bedienen. Das ist die Krisenfassung. Aber die normale Fassung, die Nicht-Krisenfassung ist, Steuern sind quasi, was, wenn du so willst, das Beweismittel des Staates, dass er Kredit ziehen kann. Das drücken Staaten so aus, dass sie zum Beispiel, dass sie so eine Rechnung ist ja vorhin schon mal erwähnt worden, das drücken sie aus, indem sie zum Beispiel die Summe ihrer Verbindlichkeiten ausdrücken als Prozentsatz am Staatshaushalt, ausdrücken im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Damit stellen sie ein quantitatives Verhältnis her zwischen so und so viel kommt rein, in dieser brutalen Schlichtheit, so und so viel kommt rein und so viel davon ist von vornherein weggegeben und vorgesehen als Bedienung des Kredits. Daraus leiten wir einen guten oder schlechten Status ab und daraus ergibt sich dann unter anderem auch, was ein Staat an Zinsen bezahlen muss für den Kredit, den er bekommt.
Und diese Billionen an sozusagen Staatsschulden sind Wertpapiere, die wirklich emittiert sind und die im Umlauf sind und die immer wieder sozusagen, mit denen man sozusagen ständig den Prozentsatz, der darauf vergeben wurde, an Wachstum, der damit generiert werden sollte, einfordern kann und deshalb gehandelt wird. Und deshalb sind die Kapital.
So ist es. So ist es.
Okay. Das Portale dran.
Das ist, wenn man es mal sprachlich nimmt, ne, immer die Eigentümlichkeit, die immer auffallen kann, an welcher Stelle von diesem Verhältnis als Kredit gesprochen wird. Kredit kriegt dann immer ein Plus, sozusagen geistig, moralisch. Und wann an dieser Stelle das Gleiche Schulden genannt wird. Ja, das kommt halt ganz darauf an, ob das die Beurteilung dieser Geldsumme ist, als damit verschafft sich einer zusätzliche Freiheit mit dem Vermögen, was er schon hat, sich noch eins zu borgen, was ihm nicht gehört, und mit diesem Vermögen, was ihm nicht gehört, ein Geschäft zu machen, was sein Eigentum ihm gar nicht erlauben würde. Dann heißt das Ding Kredit. Wenn das Geschäft, was er damit machen wollte, nicht klappt, dann heißt das Ding Schulden. Aber die Sache ist die gleiche. Da hinten hatte noch jemand eine Frage. Ja, weiterer Diskussionsbedarf. Ja, bitte.
Also Geldanlage ist ja nicht gleich Geldanlage und Kredit ist nicht gleich Kredit. Also man hört immer öfter im Fernsehen, dass die Experten in der Politik sagen, die Leute sollten mehr schauen, was die Banker mit ihrem Geld machen. Können Sie dazu was sagen?
Wie soll denn jemand, der sein Lohnkonto über eine Bank abwickelt, schauen, was die Bank mit dem Geld macht? Es würde mich mal sehr interessieren, wie das gehen soll.
Schaut mal die Bilanz und stellt fest, 30% Staatsanleihen, 26% Kredite an deutsche Großunternehmen, kleine, riskante Derivate.
Ja, die Bank, wenn sie Geld haben. Wenn Sie Geld in der Bank anlegen, wo andere Leute mit arbeiten können, geben Sie doch, Verantwortung für das Geld an andere ab. Damit stellt sich doch dann die, Demokratiefrage, wie wird allgemein mit Geld umgegangen? Was ist ethisch ein berechtigter Zweck und welcher Zweck ist ethisch unberechtigt? Also Hermann Scher würde sagen, es macht einen Unterschied, meinetwegen, ob Bill Gates die Hälfte von seinem Vermögen an Luxusjagdenhersteller spendet oder zum Beispiel an Armutsbekämpfung. Das wäre meine Frage konkret formuliert. Ich weiß nicht, dass ihr dann noch nicht wieder nachdenkt.
Ja. Da würde ich mal zurückfragen, ob Sie sich schon mal überlegt haben, warum Armutsbekämpfung und Kapitalismus überhaupt notwendig ist.
Ich bin gegen Kapitalismus.
Ja, eben.
Aber meine Frage, ich bin für religiösen Sozialismus. Und in der Bibel steht schon, es ist die Frage, wenn man die Welt gewinnt, ob man dann seine Seele dabei nicht verliert. Und ob das dem wert ist.
Ich wollte mich eigentlich mehr auf die ökonomische Seite der Sache beziehen und weniger auf die religiöse, da kenne ich mich nicht so aus.
Ja, Da steht drin, der Glück alles verhaltet das Gute. Leider die Kirche entschädigt das so nicht. Nur ein Weimar.
Das Schöne am Geld. Vom Standpunkt derjenigen, die welches haben, besteht darin, dass seine Vermehrungsqualität null damit zu tun hat, wofür man das verwendet. Das macht übrigens auch die Geldwirtschaft für einen Staat eine so nützliche und reizvolle Sache. Eine politische Gewalt, die über Kredit verfügt, die muss sich überhaupt nicht dafür interessieren, wo das Geld herkommt, weil sie ja die ökonomische Grundlage, an der sie da partizipiert, der freien Entscheidung ihrer Bürger überlässt. Wo die investieren, wo die Geld verdienen, ist vom Staat her gesehen alles und immer dann gut, wenn da ein Überschuss rauskommt, der sich besteuern lässt. Das ist erstmal das, wenn man so will, wo der Marx sagt, das Geld ist der große Leveler, die praktische Gleichgültigkeit dieser Sorte Reichtum gegen jede Frage danach, wozu ist das gut. Dass man überhaupt ein ethisches Problem damit kriegt, das liegt daran, dass einem das durchaus auffällt, dass es zum Beispiel irgendwie ein Skandal ist, finde ich auch, dass Börsen an Rohstoffen, an der Veränderung von Rohstoffpreisen verdienen, während in Afrika die Leute verhungern. Ich würde bloß diese Feststellung, da werden Lebensmittel zum Mittel des Geschäfts gemacht und das Machen und Lebensmittel als Mittel des Geschäfts verwendet, ist die praktische Gleichgültigkeit gegen die Frage, ob jemand die braucht, ob jemand die haben kann, ob jemand die überhaupt haben will. Die würde ich nicht damit beantworten, dass ich sage, dann benutzen wir das Geld doch lieber dafür, um die Armen zu füttern. Sondern ich würde sagen, dann ist es vielleicht auch gar nicht zweckmäßig vom Standpunkt dessen, dass Lebensmittel dafür da sind, dass Leute von ihnen leben sollen und wollen. Das ist vielleicht ja gar nicht zweckmäßig, das über Geld zu organisieren. Dann kann man sich ja gleich auf den Standpunkt stellen. Dann produziert man halt das, was nötig ist und was gebraucht wird und braucht sich dann nicht die Mühe zu machen, sich auszudenken, ob man dann verschiedene Sorten Geldverwendung einführen kann, wo es die einen bringen und die anderen weniger. Das wäre meine Antwort auf die Frage. Die war aber nicht so fürchterlich religiös, glaube ich, hoffe ich.
Vielleicht, dass sie eine neue Religion draus machen.
Ja, die Religion braucht man dann nicht mehr. Ja.
Ich hatte das ja erstmal angenommen oder habe mir das vorgestellt, dass die das reale Steuervolumen schon irgendwo das Vertrauensmittel ist für jede Art von Kredit macht. Und wenn das aber zumindest für einige Staaten von der Dimension also gar nicht mehr ranreicht, um das begründen zu können, und Staaten, die zum Beispiel als Finanzplatz in England, USA ihr Sozialeinkommen generieren oder eben im Falle von Griechenland schlichtweg das überhaupt kein Zusammenhang mehr darstellt, sondern dass man glaubt, ob andere Staaten vielleicht Griechenland helfen und deswegen Griechenland kreditiert. Also ich bin mir jetzt gar nicht mehr so im Klaren, was denn überhaupt die Substanz ist.
Ich finde die Frage völlig korrekt. Ich finde die Frage völlig korrekt, weil das Problem, was ich jetzt rausgehört habe aus dem, was eben gesagt worden ist, ist, einerseits stellt man fest, liegt da nicht ein gewisser Widerspruch in der Erklärung vor, ich drücke es mal so aus. Einerseits stellt man fest, die Finanzmärkte haben doch, habe ich ja im ersten Teil meines Referats auch zu erläutern versucht, im Verhältnis von Steuereinnahmen, also Einkünften des Staates, zu aufgelaufenen Zahlungsverpflichtungen. Ein Kriterium dafür, dass sie sagen, wie vertrauenswürdig, wie glaubwürdig ist dieser Staat in Fragen der Kreditbedienung, was trauen wir dem zu? Wie gesagt, das ist eine Bewertungsfrage, eine spekulative Frage, das ist aber nichtsdestotrotz eine Frage, was trauen wir dem zu? Und danach definieren sie erstmal die Frage, was für Zinsen knöpfen wir dem ab? Also der argentinische Staat muss für seine Staatsverschuldung ein anderes Zinsniveau bedienen als der deutsche. Andererseits stellt man fest, unaufhörlich, mehr oder weniger jedenfalls, nimmt das Verhältnis von Staatsschuldtiteln auf der einen Seite und Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite, verändert sich in die Richtung, dass relativ die Masse der insgesamt aufgelaufenen Staatsschuld im Verhältnis zu dem, was die Staaten an Steuern einnehmen, wächst. Da kann man ja so schöne Kurven in der Zeitung sehen. Ne? 1960 war das so, 75 da und danach ist es dann explodiert. Also ich würde dem erstmal Folgendes entnehmen. Erstens sind offenbar die Finanzmärkte ziemlich opportunistische Veranstaltungen. Wenn ein bestimmtes Niveau der Bedienung laufend geht, lässt es sich erhöhen. Wenn das auch geht, lässt es sich weiter erhöhen. So geht ja Spekulation. Und dass sie dann irgendwann mal zu dem Urteil kommen, das ist jetzt aber endgültig zu viel. Dafür gibt es in der Sache, wann sie zu diesem Urteil kommen, überhaupt keinen objektiven Grund in dem Sinne. Das ist nicht bei 60 zu 40, das ist nicht bei 70 zu 30. Das ist, weil es eine Bewertungsfrage ist, tatsächlich eine pure Frage der Entscheidung. Das ist ein Widerspruch an der Sache, dass Spekulation immer eine auf die Zukunft gerichtete Beurteilung der Fähigkeit eines Schuldners zu zahlen ist. Und welches quantitative Verhältnis der Bedienungsfähigkeit zu dem zu viel da zur Normalität erklärt und als Normalität begründet wird, dafür gibt es in der Tat keinen objektiven Grund. Das ist so. Das ist sozusagen das Abstrakte, das ist das Verhältnis. Die andere Seite davon ist, es ist ja tatsächlich so, wenn erstmal eine riesige Menge von diesen Wertpapieren unterwegs sind und so viel Kapitalvermögen in denen steckt, dann sind die tatsächlich sowas wie der maßgebliche Bestand oder ein maßgeblicher Bestand des Bankkapitals. Das ist ja das Interessante, was man heute immer in der Zeitung lesen kann, wo sie dann diese ganzen Ziffern aufschreiben und jeder raucht sich die Haare und sagt, wie kann das denn sein? Ja, offenbar kann das deswegen so sein, weil die Banken sich faktisch nicht, das ist ja kein theoretisches Problem, das interessiert sie ja auch theoretisch gar nicht, faktisch zu dem Urteil bei den maßgeblichen, nämlich bei den Staaten mit Weltwährung, bei den maßgeblichen Staaten, also Europa, Japan, Amerika, zu dem Urteil durchgerungen haben oder praktisch sich auf den Standpunkt stellen, deren Schulden sind Kapital. Die lassen sich immer wieder vermarkten, die gehen mit den Kursen mal rauf und mal runter. Ja, da wird auch immer wieder was nachgeliefert an Kapitalbestandteilen, wenn die an irgendwelche zurückgezahlt werden. Insofern haben wir in diesen Titeln sowas wie eine feste Grundlage unserer sonstigen Kreditvergabe. Genau so haben hat das Finanzkapital in den letzten Jahren die Staatsschuldtitel der wichtigsten westlichen Staaten behandelt. Die haben, wenn man so will, das ist das, was jetzt im Moment ein bisschen aufliegt. Die haben tatsächlich das Verhältnis umgedreht. Die haben gesagt, dass die verlässlichste Form von Bankkapital ist überhaupt ein Staatsschuldtitel Amerikas. Weil das Amerika pleite gehen kann, da wird man sowas denken. Ja, das Amerika ist die Weltwirtschaftsmacht Nummer eins. Amerika verdient an allen Ländern, der Dollar ist überall unterwegs, der Dollar ist das Geld der Welt. Also kann ein Kredit, den ein amerikanischer Staat auflegt, überhaupt nie platzen. Da kann mal billiger werden und mal teurer. Da kann mal mehr und mal weniger Kapital repräsentieren. Aber wirklich als Kapital vernichtet werden, das ist undenkbar. Und insofern ist es tatsächlich so, dass über die Verwendung des Kredits, übrigens nicht zuletzt durch die Staaten selber in den letzten 20 Jahren, die Masse an Titeln, die sie aufgelegt haben, zur materiellen Grundlage des Funktionierens des Bankwesens geworden ist. Und das kündigen sie jetzt tatsächlich ein Stück weit auf, wenn sie hergehen und sagen, das gilt nicht, das gilt, ist nicht nur so, dass es bei Ländern nicht gilt, die man eh schon zu Weichwährungsländern und so weiter erklärt, sondern das gilt quasi im Zentrum der kapitalistischen Metropole Westeuropa gilt es, auch dort kann ein Staat pleite gehen. Das ist in der Tat ein etwas neuer Befund des Finanzkapitals gegenüber seiner eigenen Grundlage, der da jetzt exekutiert wird.
Und nicht nur seine eigene Grundlage, sondern der Grundlage allen gesellschaftlichen Lebens in diesen Staaten.
Ja,
denn,
das sowieso.
Peter hat jetzt in Nürnberg das kleine Beispiel gebracht. Die gesamten privaten Lebensversicherungen aller Menschen in Deutschland, aus was bestehen die? Mhm. Wenn man bei der Allianz so eine blöde 15-jährige kapitalbindende Lebensversicherung abgeschlossen hat, was kauft die Allianz mit dem Geld, was sie da den Kunden abnimmt? Natürlich Staatspapiere. Was denn sonst? Das Sicherste, was es gibt.
Die kauft sie ja übrigens nicht zuletzt deswegen, weil die Banken kaufen die ja nicht zuletzt deswegen, auch deswegen, weil die ja eine der vorrangigsten Papiere sind, die sie bei der Zentralbank einreichen können, um sich selber mit frischem Geld zu versorgen.
Ich wollte nur den Punkt damit machen, das gesamte wirtschaftliche Leben, soziale Leben in Staaten, die auf kapitalistischer Produktionsweise basieren, beruht darauf, dass der Anspruch aus Geld muss immer mehr Geld zu machen sein, kostet es, was es wolle, aufrechterhalten wird. Und es kann einfach nicht sein und darf nicht sein, dass sich herausstellt, es ist zu viel Geld da, als dass aus dieser Unmenge von Geld noch mehr Geld zu machen ist.
Aber seine Frage ging ja ein bisschen konkreter auf den Punkt, welche Rolle eigentlich der Staatskredit inzwischen in diesem System spielt. Also so hatte ich ihn verstanden. Und darauf wollte ich eigentlich was sagen.
Und welche Rolle die Steuern dabei überhaupt noch spielen, die Steuereinnahmen?
Die Steuern sind das Beglaubigungsmittel der Staaten gegenüber ihren Kreditgebern. Das sind sie nach wie vor. Das ändert aber nichts daran, dass das Verhältnis, in dem sie das sind, sich offenbart als ziemlich variabel herausstellt. Das ist erstmal keine theoretische Ableitung, sondern es ist eine empirische Feststellung. Gestern haben Sie noch gesagt, also solide wäre, was weiß ich, 3%. Das war noch zu Zeiten des Maastricht-Vertrags. Inzwischen geht es offenbar, dass diese Prozentsätze ganz anders aussehen. Und das ändert überhaupt nichts daran, dass die Finanzmärkte in ihrer üblichen Borniertheit ihre Vergleiche anstellen zwischen Risiko und Ertrag und dann danach ihre Zinssätze festlegen. Und sich erstmal nicht auf den Standpunkt stellen, dann schmeißen wir unser ganzes Vermögen weg. Sondern weiterhin einfach gnadenlos auf dem Standpunkt beharren, das ist Vermögen. Das werden wir doch mal sehen. Ja. Das ist ja sowieso, also um das vielleicht nochmal zu ergänzen, das ist ja sowieso der, wo man sich immer die Haare rauft, theoretisch. Die Übersetzung von Wahrscheinlichkeit des Bedienens in Quanta. Das kann man sich in Quanta Zins. Ne? Je schlechter der Kreditnehmer, desto höher der Zins. Erstmal fällt einem daran erstmal unmittelbar der Widersinn auf, dass wenn der Kreditnehmer schlecht ist, es ja irgendwie ein bisschen blöd ist, von dem besonders viel Zinsen zu nehmen, weil dann wird er ja noch schlechter. Das sehen aber die Finanzkapitale überhaupt nicht so, sondern die gehen da stur nach ihrem Prinzip. Man bewertet einen vergebenen Kredit vergleichsweise unter dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeit seines Ausfalls. Und so stuft man ihn ein und stellt ihn in sein Bankvermögen ein und danach wird festgelegt, was der Kreditnehmer zahlen muss.
Das heißt also, dass praktisch der Zins sozusagen schon eine Versicherung gegen den möglichen Ausfall ist.
Auch das, ja. Auch den Übergang gibt es. Und zunächst mal ist es der Preis, den der Kreditnehmer zahlen muss dafür, dass er Geld verwenden darf, was ihm nicht gehört. Richtet sich danach, wie seine sogenannte Bonität von der Bank eingeschätzt wird. Was sie da aber tatsächlich machen, ist, dass sie eine Frage der, eine Qualität des Kredits, er ist Vorwegnahme von Geldeinnahmen, von denen, ob die wiederkommen oder nicht, ganz in die Hand dessen gegeben ist, der mit dem Geld was anfängt, verwandeln in einen Preis. Erstmal ist es die Eigenschaft jedes Kredits, dass seine Rückzahlung ökonomisch gesehen ganz in der Verwendung dessen liegt, der ihn bekommen hat. Andererseits ist es so, das ist ja die schöne rechtliche Vorkehrung, dass die Verpflichtung zur Rückzahlung existiert völlig getrennt davon, ob man selber was verdient hat oder nicht. Da gilt ja nicht das Prinzip, ach, tut mir schrecklich leid, ist nichts reingekommen, können wir uns nicht den Schaden teilen. Sondern da stellt sich das Bankkapital auf den Standpunkt, das darf es auch mit dem Eigentumsrecht von Staats wegen. Rückzahlung ist auf jeden Fall Pflicht und der Kreditnehmer haftet mit seinem Vermögen. Also insofern ist die Berechnung des Zinses als Preis des Kredits bzw. als Ertrag des Wertpapiers die Aussage, der Kredit hat schon die Qualität des Mehrwertens, ganz getrennt und unabhängig davon, ob derjenige, der ihn bedient, das jemals tut. Damit wirtschaften sie. Was ich mit dem letzten meinte, ist, der Banker sagt ja nicht, ich leihe dir mal was und dann schauen wir mal. Wenn du was damit verdienst, krieg was ab. Wenn nicht, naja gut, dann haben wir halt beide Pech gehabt. Sondern der Kredit ist ein Rechtsverhältnis. Ein gewaltbewährtes Rechtsverhältnis, unter dem eine Zahlungspflicht steht. Und die Zahlungspflicht ist ganz unabhängig von der Frage, ob derjenige, der zahlen muss, mit dem Kredit tatsächlich ein Mehr gemacht hat. Das ist immer so.
Und ist natürlich de facto, vor allem bei den großen Krediten, ist in der Tat so, dass wenn das finanzierte Geschäft wenn der Darlehensnehmer scheitert mit dem, was er mit dem Geld macht, dass dann das darauf pochen, du musst aber zurückzahlen, gar nichts hilft, weil er ja nichts hat, weil das Geschäft ja gescheitert ist. Die Firma geht dann eben pleite, wenn ihr großes neues Projekt nichts bringt.
Ja, was
der Staat steht dann eben da und kann seine revolvierenden, fertig werdenden Kredite einfach nicht zurückzahlen, wenn er es nicht geschafft hat, das Wachstum zu generieren.
Ja, aber das ist ja ein Argument, das ist nur dafür und dann interessant, wenn man sich daran vor Augen führt, wie daran nochmal klargestellt wird, dass jeder materielle Reichtum der Gesellschaft nichts taugt, wenn er nicht ein Mittel für Geld verdienen ist. Der Standpunkt, die Firma geht dann eben pleite, die ist dann eben keine Geldquelle mehr, macht ja das Geschäft dafür haftbar, dass entweder eine Vermehrung stattfindet oder die Quelle ruiniert wird, aus der dies mehr kommen sollte.
Diese höheren Nominalzinsen für einen wie auch immer bewerteten unsicheren Kredit, sind die deswegen notwendig, damit man dieses Papier weiterverkaufen kann?
Die sind nicht notwendig, die sind an Geschäfts... das Resultat eines geschäftlichen Vergleichs. Das ist ein Erpressungsverhältnis. Das Verhältnis zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber ist der Sache nach ein ökonomisches Erpressungsverhältnis. Der eine hat Geld, was der andere braucht. Da wird aus der puren Tatsache, dass einer über Geld verfügt, das der andere nicht hat, eine Verdienstquelle gemacht. Das ist erstmal der Gehalt dessen, was da passiert. Und insofern ist die Höhe des Zinses nach der Seite hin ein schlichtes Verhältnis des Erpressungsgewichts der einen und der anderen Seite. Eine andere Objektivität hat der Zins nicht. Je dringender einer einen braucht, desto teurer ist er. Das ist die Macht des Eigentums, die da zur Geltung gebracht wird. Die Macht des Eigentums pur, die da zur Geldquelle gemacht wird. Das ist das, was der Kredit ist.
Kann man sagen, ist das Verhältnis von Ausschuss, die anderen, die es nicht haben?
Bitte?
Genau dieses Verhältnis. Von einem, die es Geld haben, von anderen, die ausgeschlossen sind. Dieses Verhältnis ist.
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Kann das?
Das Verhältnis von denen, die darüber verfügen,
ja.
Das Verhältnis zu denen, die es nicht haben, die davon ausgeschlossen sind.
Ja.
Dieses Verhältnis ist es. Kann man sagen. Mal kurz einen Satz.
Kein neues Argument.
Ja.
Kannst du nochmal was für deine Regelgeschichte sagen?
Ja. Ich habe
vorhin davon gesprochen, wie viel er hier gefühlt, Vervielfachung der Summe, sozusagen auch die verschiedenen Modelle und so weiter.
Ja.
Ich dachte einfach mal, es ist ein Einständnis, dass man einfach sagt, diese ganze Summe ist offensichtlich nicht genug. Das ist das Erste.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen?
Diese ganzen Hebel, dass man sagt, wir wollen jetzt die Hebel einsetzen. Du hast ja vorhin so das Wort gesagt, man will mit der Streit darum, wie die unterschiedlichen Haushalte nicht belastet werden wollen mit diesen Hebeln. Aber im Prozess ist es doch erstmal so, dass es heißt, die Summe ist offensichtlich nicht genug, man wird diese Summe vervielfachen. Und ich habe aber nicht noch nicht ganz auf der Reihe. Ja, wie das jetzt genau funktioniert. Also die Vervielfachung ist mir klar, aber was das alles eigentlich heißt, ja, also erstmal das Einständnis, dass es halt die Summe offensichtlich nicht reicht, dass man sich die Option freihalten will, über noch viel größere Summen zur Verfügung zu nehmen. Und die aktuelle Geschichte, warum wird das im Bundestag nochmal wieder behandelt? Vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken dazu.
Ich mache mal ein bisschen schlichter. Ich habe versucht zu erläutern von dem prinzipiellen Widerspruch ausgehend, der die Rettung von Kredit durch den Staat darstellt, zu sagen, welche zwei Seiten da quasi oder welche zwei Herzen da in der Brust des Politikers schlagen. Das erste ist, so wird ja der Rettungsschirm thematisiert, es soll eine Garantie sein, die die Märkte davon überzeugt, dass die politische Gemeinschaft Europa den festen Willen hat, den europäischen Kredit um jeden Preis zu garantieren. Von Staats wegen sicherzustellen, dass dieses Geld ein verlässliches Geschäftsmittel für alle Beteiligten bleibt. Im Prinzip koste es, was es wolle. Das Mittel, mit dem die Staaten das machen, ist aber die Wiederauflage von neuen Schuldtiteln. Und insofern, das ist die andere Seite der gleichen Aktion, haben sie selber die Sorge, ob diese Titel genommen werden als Beweis ihres Willens, den Kredit zu garantieren, von den Märkten jetzt wieder, oder ob sie genommen werden als, die verschulden sich ja schon wieder mit solchen riesigen Mengen, das glauben wir, nehmen wir denen nie und nehmen mal ab, dass dieser Kredit wirklich ein verlässliches Geld ist. Das ist erstmal der Widerspruch der Aktion. Dieser Widerspruch hat in diesem Hebelgedanken eine Verlaufsform. Die Frage, die sich nämlich die Erfinder dieses Gedankens, man könnte diesen Fonds doch hebeln, die Frage, die sie sich gestellt haben, ist, wie kann man die Leistungsfähigkeit des Rettungsschirms erweitern, ohne die Haftung der einzelnen staatlichen Haushalte zu vergrößern. Im Moment ist ja der Rettungsschirm so konstruiert, dass die einzelnen europäischen Staaten zu einem bestimmten Umfang mit ihren Haushaltsmitteln für die Ausstattung dieses Fonds mit Kredit haften. Deutschland mit so und so vielen Milliarden und so weiter. Dann sagen Sie gleich, kaum war das in der Welt, kam sowieso schon erstmal die Lagarde, also vom IWF daher und sagte, das ist sowieso alles viel zu wenig. Diesem Urteil stimmen Sie im Prinzip zu, aus dem Grund, den ich gesagt habe, weil Sie selber sehen, ein Rettungsschirm, der sagt, Garantien gibt es nur bis Freitagnachmittag um 3 und alles, was danach ist, können wir leider nicht mehr bezahlen, das ist eine blöde Garantie.
Da haben Sie auch recht.
So, also sagen Sie, wenn wir erstens nicht unsere Haushalte weiter belasten wollen, weil das schadet ja unserer eigenen Kreditwürdigkeit, zweitens aber die Wirksamkeit des Rettungsschirms erhöhen wollen, müssen wir einen Weg finden, wie das geht, ohne dass die Haushalte dafür gerade stehen müssen. Und das ist, damit war die Frage, damit war die Idee mit, wie macht man aus, was weiß ich, wie so und so viele Milliarden, das Fünffache oder sogar eine im Prinzip unermessliche Summe. Und alle Details in der Frage, das sind halt alles Varianten dieses Prinzips. Wie schafft man zusätzlichen Kredit, ohne dass es so aussieht, als hätte man jetzt tatsächlich die Kreditwürdigkeit der Kreditgeber überstrapaziert?
Interessant ist von da aus die zwei Varianten, die diesen Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich begründen.
Ja, ich muss erst mal wissen, ob Sie überhaupt den Grundgedanken mit zustimmt.
Ja.
Weißt du, das ist im Grunde ist das immer. Ist das immer der Haken an der ganzen Sache, dass in diesem Hin und Her zwischen Wille und Fähigkeit, was wollen wir garantieren und was können wir garantieren? Schadet es nicht der Kreditwürdigkeit der Retter, wenn sie zu viel retten? aus diesem Hin und Her gibt es keinen Ausweg. Also gibt es lauter Rezepte, die versuchen, diesen Widerspruch in handelbare Umgangsweisen des Staates damit zu übersetzen. Und davon ist da diese Hebeldebatte ein Zeugnis. Und da stehen, wenn man so will, die Merkel und der Sarkozy eigentlich auf zwei Seiten dieses Widerspruchs. Die Merkel sagt, Hebel ja, aber die Versicherungslösung enthält quasi noch sowas wie einen berechenbaren Rückbezug auf die wirkliche Summe des Fonds. Deswegen ist das eine solidere Fassung des Hebels, als die gleich sagt, dann geben wir doch diesem Institut die Banklizenz und dann können sie gleich die aufgekauften Staatspapiere bei der EZB wieder einreichen und können sich bei der so viel Geld besorgen, wie sie haben wollen. Aber das ist im Grunde auch nur die Wiederholung des gleichen Widerspruchs auf der nächsthöheren Stufenleiter. Der Sarkozy sagt, wenn wir wirklich den Märkten beweisen wollen, dass wir mit all unseren verfügbaren Mitteln für die Rettung des europäischen Kredits einstehen wollen, dann müssen wir auch zur schärfsten Waffe greifen, die ein Staat hat, und das ist nun mal seine Zentralbank. Die kann nämlich wirklich so viel Geld drucken, wie sie will. Und die Merkel sagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, weil wenn wir das machen, dann erklären wir ja endgültig unsere Fähigkeit zum Kreditstiften für relativiert und geben zu, dass das einzige Mittel, was wir überhaupt noch haben, Geld drucken ist. Ja. Also ich... Wollen Sie doch machen, was Sie wollen.
Werden Sie das wahrscheinlich auch. Ich glaube, ein Punkt bei dieser Hebelei ist aber auch, dass die Politiker wollen, dass die Märkte diese Aktion als neues Kapital anerkennen. Natürlich. Und von daher möglichst viel sozusagen von den Banken selber als Kapital anerkannte Geldmengen in Umlauf bringen wollen. Ja, sonst könntest du ja gleich die 2000 Euro bei der EZB abholen und sagen, hier, zack, ist gekauft,
das war's. Das ist eine andere Fassung von dem, was ich so... Ja klar, das ist im Grunde das Urteil, wenn die uns das abnehmen, dann ist das doch der Beweis dafür, dass es solide ist. Wenn wir gleich drucken, dann bekennen wir uns ja gleich zur Insolidität. Ja, das stimmt schon. Die haben Sorgen.
Und zugleich, also Fortsetzung sind konkurrierende Rezepte von Konkurrenten. Ja. Also der Merkel käme quasi der direkte Zugang auf die EZB vom Standpunkt, bezogen auf Finanzkapital, relativ erfolgreichen Position Deutschlands in Sachen Verschuldung im Vergleich auch zu Frankreich, wie eine Verkollektivierung von Schulden vor. Mhm. Also so ungefähr, dann würde man ja endgültig die Trennung von Verschuldung, wofür die Einzelstaaten haften müssen, was auch die Basis jetzt der Unterordnung von diesen Schuldnerstaaten durch die Gläubiger ist, aufgeben, wenn wir alles über die EZB machen.
Das ist die andere Seite von diesem Streit, das stimmt. Dieses Hin und Her zwischen einerseits sind ja diese ganzen Einrichtungen, der Rettungsschirm selber sind kollektive Kreditstiftungen. Das ist ja schon der Standpunkt. Die praktizierte Einrichtung. Wir brauchen getrennt von den Einzelhaushalten und der Einzelhaushaltsgarantie eine europäische Gesamtgarantie, und das machen wir mit diesem Fonds. Gleichzeitig machen sie diese Gesamtgarantie so, dass sie sagen, und die repräsentiert aber wiederum die einzelnen Nationen mit deren Einzahlung. Daran sieht man, dass sie ja gar nicht umhinkommen, den Standpunkt einzunehmen, das war mein Ausgangspunkt, es muss eine kollektive Aktion her, Und bei der kollektiven Aktion Wert darauf legen, dass der jeweilige Konkurrenzstandpunkt dessen Inhalt bestimmt. Also es löst sich nicht in Konkurrenz auf, sondern dann erheben Sie die Konkurrenz auf die nächste Stufenleiter und sagen, wie kommen wir denn jetzt da wieder drin vor, als der mächtigste Kreditgarant in Europa?